Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Das letzte Mal in dieser NBA-Saison, zumindest wenn wir jetzt die Playoffs in Betracht ziehen. Es gibt ja dann noch den NBA-Draft und die Free Agency, aber es steht fest, die Boston Celtics sind der Champ und wir beide haben gerade eben vor der Aufnahme gesagt, das soll hier mal als allererstes erwähnt sein. Gratulation an die Boston Celtics, oder Björn?
Absolut, ja. Unser beider Take ist ja nicht aufgegangen. Mavs in six. Ich glaube, während der Finals haben wir aber auch schon so ein bisschen umgeschwenkt, haben gesagt, ey, bei den Celtics laufen einfach einige Faktoren sehr, sehr gut, die wir so nicht vorhergesehen haben, dass sie so gut einschlagen würden. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu gratulieren. Also ich habe auch wirklich mit den Celtics mitgefiebert in diesem Game 5, sage ich dir ehrlich. Ich habe mich total gefreut, dass sie diesen Vorsprung nicht mehr hergegeben haben, weil dafür sind sie ja so ein bisschen bekannt. Große Vorsprünge, dann, weil sie so schnell so viel führen, dann doch am Ende das nochmal herzugeben. Gab es ein bisschen so Sorgmomente im dritten, vierten Viertel, aber am Ende haben sie es souverän nach Hause gespielt. Und ja, jetzt haben wir eine Championship für Tatum und Brown, was mich unglaublich freut für die beiden, weil dadurch haben sie endlich bewiesen, sie können das auf dem allerhöchsten Niveau. Wir sprechen gleich drüber, was das alles für die Celtics bedeutet, was es für die Mavs bedeutet, wie deren Zukunft aussieht, für Lucas Legacy, aber erstmal festzuhalten, ja, Gratulation Celtics und ich habe mich wirklich auch gefreut für die Celtics. Es war cool zu sehen.
Ja, die Emotionen am Ende nach dem Spiel, also vor allem bei Jason Tatum und auch bei Jaylen Brown. Also wir reden gleich natürlich auch über die Finals MVP-Vergabe und wir reden auch über einen Jrue Holiday, über einen Al Horford. Da habe ich eine sehr spannende Frage in der Starting Five mit dabei. Da bin ich mal gespannt, was Björn darauf antworten wird. Wir schieben heute die Starting Five aber wieder ein bisschen nach hinten, denn jetzt soll es einfach erstmal um das Spiel gehen. Du hast es gerade eben schon angesprochen, sie haben unglaublich hoch geführt. Hattest du das Gefühl, die Mavs können dieses Spiel überhaupt gewinnen? Ich stelle die Frage absichtlich so provokativ, denn ich habe die ersten Ballbesitze der Mavs gesehen und habe mir gedacht, das wird nichts. Auch wie Luca sich bewegt hat, die Körpersprache von Dallas war einfach, die Celtics waren auch hier und da nervös, das erste Viertel war nicht geil, auch offensiv nicht, aber ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass die Mavs heute da sind, wo sie sein müssten, um so ein Game 5 auswärts im TD Garden zu gewinnen. Wie hast du das wahrgenommen?
Die Mavs als Team, bin ich bei dir. Ich fand, Luca wirkte noch am souveränsten und mit am wenigsten Angst. Also mein Problem lag vielmehr bei Kyrie, mal wieder, muss man sagen, der sich sowohl in Boston selbst sehr, sehr schwer getan hat und insgesamt über die Serie wahnsinnig schwer getan hat gegen seine Verteidiger. Es gab nur anderthalb Spiele, wo er ziemlich viel Drive hatte, wo er auch an seinen Gegnern wirklich vorbeikam, hauptsächlich an Holiday und an Derek White. Vor allem hat er ja meistens an sich, aber Kyrie sah nicht gut aus. Derek Lively, der überragende Mann aus Game 4, der ihnen dieses Spiel wirklich durch seine Energie, durch seine Offensiv-Rebounds gewonnen hat, war ein absoluter Nullfaktor. Der war komplett kaltgestellt von den Celtics, kam von der Bank gar nicht. Die Mavs hatten tatsächlich Glück, dass Josh Green randomly heiß gelaufen ist und irgendwie 4-5 Dreier eingestreut hat über dieses Spiel. Ich dreh's ein bisschen um, pass auf. Ich bin bei dir, das erste Viertel war so ein bisschen, ja, mal gucken, man weiß noch nicht genau, wie sich's
entwickelt. Beide haben viel liegen lassen im ersten Viertel.
Genau, aber ich sag dir ehrlich, sobald dieser erste Run kam von den Celtics, dachte ich mir, ah, okay, das sind die Championship Celtics, die haben eine Defense gespielt und die haben eine Offensive gespielt und da sind wir wieder bei Tatum. Tatum war für mich mit Abstand der wichtigste Celtics-Spieler an diesem Abend in Game 5, weil er immer wieder den Weg zum Korb gesucht hat. Er hat endlich verstanden, ey, er ist 2,6 Meter groß, hat breite Schultern, ist einer der besten Driver der Liga, wenn er will. Dann geh doch bitte zum fucking Korb. Wir haben das so lange in den Playoffs gepredigt. Er soll einfach nur zum Korb gehen. Dann kann ihn keiner stoppen. Weg mit den Sidestep-Dreiern, weg mit den Stepback-Dreiern. Geh einfach zum Korb. Und genau das hat er gemacht. Und er hat so krass damit die Boston-Offensive immer wieder getragen und Lücken geöffnet durch diese Drives. Und deswegen, alleine deswegen, finde ich, war er der wichtigste Spieler. So viele And-One-Layups. Und ja, um deine eigentliche Frage jetzt wieder zu beantworten, sobald dieser erste Run kam von den Celtics und ich gemerkt habe, die Mavs haben gar nichts, um dagegen zu halten von ihrer Offensive, war mir eigentlich ziemlich klar, dass die das holen würden.
Ja, vor allen Dingen, die Mavs sind irgendwie nicht wirklich in die Paint gekommen. Luca hat man gemerkt, der ist einfach nicht bei 100%. Das merkt man dann alleine schon immer, dass er den Drive abbricht und eher in diesen Stepback-Dreier geht. Die Würfe waren zu kurz. Und was du gerade eben auch angesprochen hast, wenn dann ein Kyrie Irving als zweiter Star an deiner Seite nicht wirklich funktioniert. Und dann hatte man am Anfang ja noch Glück, dass Josh Green 2 Dreier getroffen hat. Dann hat, glaube ich, Derrick Jones Jr. einen Dreier getroffen. Also man hatte relativ schnell viele Punkte von der Bench. Aber ja, mir ging es genauso wie dir. Also die Celtics waren einfach defensiv, muss man auch sagen, in den Finals das viel, viel bessere Team. Und es war irgendwie ein schöner Mix aus Drives, aus Pull-Up-Jumpern. Man muss auch sagen, ey, die Celtics haben selten so gut den Dreier getroffen. 40%, glaube ich, waren es in der ersten Hälfte. Und dann sind sie einfach ein Team, was du eigentlich nicht aufhalten kannst. Wenn du diesen Mix aus Ball-Movement hast, aus Shooting und aus Drives, und ich gebe dir zu 100% recht, Jason Tatum, ich kann ihn einfach nicht kritisieren, weil die Dinge, die ich in der Vergangenheit kritisiert habe an ihm, die hat er endlich geändert. Ja, diese wilden, klar, natürlich hier und da ist noch ein unnötiger Turnover mit dabei und ein Isolation-Pull-Up-Dreier, den kein Mensch braucht, aber ich bin total bei dir. Jason Tatum war ja der wertvollste Spieler in dieser Serie. Das ist eigentlich schon fast so ein bisschen die Überleitung zu diesem großen Thema. Denn ja, wir kennen die Shooting Numbers. Wir kennen den Shooting Split, der sich absolut scheiße liest. Ich muss aber auch sagen, der von Jaylen Brown, der liest sich jetzt auch nicht gerade eben super geil. Wenn man danach gehen würde, dann wäre es eigentlich Drew gewesen, der dieses Ding gewinnen muss. Weil der hatte die Traumzahlen. Wer war der wertvollste Spieler oder kann man das gar nicht sagen, weil alle Celtics-Fans jetzt natürlich gerade eben sagen, das Team war das wertvollste, so romantisierend.
Ich nehme die einfache Antwort, du musst wirklich diesen Award am besten in der Mitte durchschneiden. Ich meine, Jaylen Brown hat den Award bekommen und der erste Satz aus seinem Mund war, das ist ein Team-Award und ich möchte ihn vor allem meinen Partner in Crime, Jason Tatum, auch widmen. Ja. Du musst den beiden wirklich Co-MVP geben für die Serie. Ich würde sagen, guck mal, Tatum hatte mehr Punkte, mehr Rebounds, mehr Assists pro Spiel, hatte aber vergleichsweise noch schlechtere Quoten. Brown hatte aber auch nicht die besten Quoten. Was Brown aber für mich hatte und weswegen für mich die Wahl deswegen klar geht, er hatte sowohl auch ganz gute Punktausbeuten, ganz gute Stats insgesamt, aber ich finde, er war der deutlich stärkere Leader, vor allem über die ersten 4 Spiele im Vergleich zu Tatum, der, finde ich, erst so wirklich in Spiel 4-5 aufgetaut ist. Und er hat die beste Defense gespielt von den beiden, hat Luca vor allem jetzt in diesem Game 5 sehr, sehr stark verteidigt, sehr intensiv verteidigt, hatte diesen coolen Satz, wo er, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, zu den Coaches gegangen ist.
Ich hab's gehört,
Und gesagt hat, ey, wenn Luca drin ist, bleibe ich drin. Wenn er raus ist, gehe ich raus. Aber wenn er drin
Richtig
ist, bleibe ich drin.
Richtig coole Ansage.
Ja, auf jeden Fall. Solche, das war für mich Leadership. Und deswegen gebe ich es ganz leicht Brown. Aber eigentlich musst du das zu einem Co-Finals-MVP machen.
Ja, ich glaube, hier gibt es einfach dieses Mal keine richtige Antwort, weil jeder das Spiel auf seine eigene Art und Weise beeinflusst hat und wertvoll war. Tatums Playmaking, Rebounding, dann die ersten Spiele, Jaylen Brown mit seinem Scoring, mit seiner Defense, die wirklich, und das freut mich, überragend war, finde ich generell über die gesamten Playoffs gesehen. Und dann, es hat mich schon ein klein wenig überrascht. Ich habe mir gedacht, dass zumindest Drew irgendwie eine Stimme oder sowas absahnt, weil er schon auch heute Nacht wieder die ersten 6 Punkte gingen gleich auf ihn. Er hat wieder super gereboundet. Er war wieder der unterm Korb die Cuts gelaufen ist und so weiter und so fort. Ich dachte mir so, ey, come on, gib my man Drew doch wenigstens eine Stimme. Aber irgendwie hat er keine einzige bekommen. Also keine Cinderella-Story wie damals 2016, wo Andre Iguodala dann Finals MVP wurde. Ja, also Björn hat es, glaube ich, schön zusammengefasst. Jason Tatum, unglaublichen Impact, aber Jaylen Brown halt eben auch. Und die beiden haben jetzt mal alle Fragen beantwortet. Können die beiden nebeneinander funktionieren? Ja, können sie. Können sie den Ring gewinnen? Ja, können sie. Kann ein Jaylen Brown seinen Vertrag rechtfertigen? Oh yes, he can. Das ist vielleicht gerade eben so mit einer der größten Punkte, weil wir beide, und da stehe ich auch vollkommen dazu, als der diese Extension unterschrieben hat, sind wir beide hier gesessen und haben gesagt, hey, das ist schon eine unglaubliche Summe. Wenn du aber dann die kompletten Playoffs über so performst, dann rechtfertigst du es auf jeden Fall. So, es sind eigentlich keine Fragen mehr offen, oder? Das Einzige, was ich glaube, dass die Leute jetzt so ein bisschen versuchen werden, also jetzt nicht wir, aber du kennst ja die US-amerikanischen Medien, wer ist denn Jason Tatum überhaupt der beste Spieler der Boston Celtics? Also wieder dieses Gegeneinander ausspielen, ey, und das hat mich so gefreut, die beiden Jays haben so einen drauf gegeben, sondern einfach nur, wir haben das Ding gewonnen. Ich fand, Jaylen Brown war ein bisschen überrascht, oder? Hast du das auch so wahrgenommen? Finals MVP Bekanntgabe, ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. So wirkt zumindest seine Reaktion.
Ja, fand ich auch. Ich glaube auch nicht, dass er groß damit gerechnet hat. Genauso wie beim Western Conference Finals MVP, da hat er auch nicht mit gerechnet. Jetzt diesmal kam es ehrlich gesagt genauso überraschend.
Eastern Conference Finals.
Ich finde super, was du ansprichst, dass die beiden heutzutage einfach so viel reifer sind. Wir müssen festhalten, dass die jetzt seit 8 Jahren in unserem NBA-Leben stattfinden. Die haben 107 Playoff-Spiele hinter sich, was eine kranke Zahl ist. Also das kann ich überhaupt nicht glauben, die Zahl, ehrlich gesagt. Und wir haben es gesehen am Anfang der Finals, als Jason Kidd, der dafür bekannt ist, immer so versucht, in die Gegner, in deren Köpfe reinzugehen und so mentale Spielchen zu spielen. Und er hat irgendwie, glaube ich, dann gesagt, so Jaylen Brown ist der beste Spieler bei den Celtics. Ja. Und wie du es so schön gerade auf den Punkt gebracht hast, Tatum und Brown war das so unendlich egal. Die haben sich davon null beirren lassen. Die haben ihr Spiel gespielt. Die sind einfach total gestandene Profis. Und es wird jetzt auch viel drüber geredet. So eine Championship ist umso mehr wert, wenn du über die vergangenen Jahre wirklich was bewiesen hast, wenn du Hindernisse überwinden musstest, um dorthin zu kommen, wo du bist. Ey, Tatum und Brown sind, glaube ich, die krassesten unter dem Mikroskop stehenden jungen Stars, die wir hatten die letzten 7, 8 Jahre. Die hatten viel zu früh Erfolg mit den Celtics. Dadurch dachten wir, ey, die müssen eigentlich jetzt langsam mal eine Chip gewinnen. Dabei, wenn du es so richtig mal durchgehst, so wirklich ready waren sie dafür auch nie, abgesehen vielleicht von 1, 2 Chancen, 3 Chancen möglicherweise. Und jetzt haben sie direkt eine verwandelt. Also die sind auch erst 26 und 27. Das muss man wirklich mal respektieren. Wer gewinnt mit 26 und 27 als Duo eine Chip? Das passiert nicht so häufig.
Vor allen Dingen mit dieser Erfahrung, das ist schon, also es sind ja auch danach nach der Zeremonie sind noch mal so ein paar Clips durchgelaufen. Der Dank von Jason Tatum über LeBron James, ey, da sah der einfach aus wie ein Grünschnabel und die sind halt auch einfach sehr früh erfolgreich gewesen. Da muss man auch sagen, dass die Celtics auch als Organisation immer einen tollen Job gemacht haben. Deswegen waren die Celtics über die letzten Jahre halt auch immer als Contender ganz, ganz weit oben mit dabei. Dann hat man natürlich hier und da mal nicht geliefert, du hast nicht gegen die Warriors geliefert, letztes Jahr gegen die Heat hast du nicht geliefert und die Kritik war natürlich groß, weil alle gesagt haben, hey, ihr wollt 2 Superstars sein, ihr habt Star-Rollenspieler um euch herum, was braucht ihr denn noch? So, und jetzt haben sie es endlich mal geschafft. Wir haben ja bis jetzt sehr, sehr viel über die beiden Jays gesprochen, aber man muss auch sagen, Andrew Holiday, ein Derek White, ein Al Horford, das
Porzingis, nicht vergessen, der jetzt in Game 5 wieder gespielt hat.
Genau, aber da muss ich sagen, das war schon riskant, weil Porzingis kam aufs Feld und die Mavs haben ganz genau gewusst, hey, dich attackieren wir jetzt einfach die ganze Zeit. Ich kann aber auch verstehen, dass er da einfach mit dabei sein möchte, weil stell dir mal vor, du spielst wirklich eine tolle Saison, wahrscheinlich die fitteste Saison seit seiner Knicks-Zeit. Und dann bist du genau in den NBA Finals nicht wirklich mit dabei. Das gibt dir dann irgendwie auch so ein komisches Gefühl. Ich habe mir so gedacht, kann ich mich wirklich freuen, wenn ich in den NBA Finals nicht mit dabei bin, obwohl ich eigentlich ein Starter bin? Und deswegen kann ich irgendwo nachvollziehen, dass er dann gesagt hat, ey Coach, und wenn es bloß irgendwie 1, 2 Würfe sind und wenn es bloß 8, 9 Minuten sind, bitte lass mich spielen. Und Joe Mazzulla hat irgendwie ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, obwohl es so ein junger Head Coach ist, dann zu sagen, okay, ich lass dich spielen. Wie er am Ende dann auch die Spieler runtergenommen hat, hat jedem seinen Moment gegeben. Also Joe Mazzulla wirklich, wie alt ist Joe Mazzulla? 34?
35.
Ich glaube, der jüngste Head Coach seit Bill Russell damals, der den Ring gewinnt. Genau, also da auch einfach Respekt und Bad News, Freunde. Also wenn Porzingis noch komplett fit mit dabei gewesen wäre, dann wird es nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal schwerer. Und das wissen wir, dieses Team wird so zusammenbleiben. Also ist kein Vertrag, der ausläuft. Derek White sind schon Vertragsverlängerungsgespräche, stehen schon an. Da mache ich mir aber ehrlich gesagt keine Gedanken, dass der seine Kohle verdient hat. Heute Nacht ein paar Zähne verloren, eine üble Szene. Den hat es einmal richtig krass auf den Boden gepfeffert. Das tat richtig weh.
Das tat unglaublich weh, hat sich ein Zahn abgebrochen. wurde danach von ESPN genötigt, so er soll immer sein Lächeln zeigen, haben das immer wieder eingeblendet, er hatte eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, ganz kurz zu Holiday und zu White, der Einfluss und Impact von den beiden ist gar nicht hoch genug anzusetzen. Also du musst überlegen, wie du sagst, die Celtics waren eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger kompetitiv, Contender-Status, ja oder nein, aber auf jeden Fall immer kompetitiv für die Playoffs. Aber du musst ja hier schon natürlich einsehen, ey, die sind, und es ist gar nichts gegen die Spieler jetzt per se, einfach nur auf das Upgrade angesprochen. Du bist da sehr oft mit Marcus Smart und Malcolm Brogdon irgendwie in diese Playoffs gegangen als die Point Guards. Und ich will gar nichts, wie gesagt, gegen diese Jungs sagen, aber wenn du das halt upgraden kannst gegen Jrue Holiday, der schon eine Meisterschaft hat, Derek White, einen der besten defensiven Guards, den du nur haben kannst. Und der
hat heute Nacht Derek Lively geblockt. Was ist los mit dem?
Danke, dass du es aufbringst. Aus dem Stand. Er hat einen 7-Footer, 2,13 Meter, der danken wollte, Derek White aus dem Stand geblockt mit seinem kleinen Finger. Das ist ein All-NBA-Verteidiger, das wissen wir sowieso. Aber was dazu kommt, ist, der wäre in jedem anderen Team die zweite Option. Mhm. Weißt du, wenn der woanders wäre, die würden den zur zweiten oder vielleicht sogar bei einem Trash-Team zur ersten Option gerade heranziehen. Und der spielt einfach vierte, fünfte Option bei den Celtics. Und das ist dieser Unterschied. Und ich habe mir ganz viele verschiedene Namen aufgeschrieben, die man hier bei dieser Championship erwähnen muss, beglückwünschen muss, sagen muss, dass das Konzept aufgegangen ist. Jemand, den man auch einfach ansprechen muss, ist Brad Stevens. Ja. Brad Stevens, der zum einen damals die Einsicht hatte, was mir vielleicht ihm schwer gefallen ist, vielleicht nicht, damals zu sagen, okay, er gibt seinen Head-Coaching-Job auf bei den Celtics und geht eher in die GM-Rolle. Das war damals auch ein Thema, weil dieses ganze Black Lives Matter-Thema damals sehr, sehr groß war und es kam, ich will sagen, sogar von Jaylen Brown und so aus dem Kern von den Celtics kam so viel dieser Wunsch, so ey, sie hätten gerne einen schwarzen Headcoach, der vielleicht auch schon in der Liga gespielt hat, der bestimmte Dinge besser verstehen kann als Brad Stevens. Brad Stevens hat das gemacht, hat sich zurückgezogen in die GM-Rolle, hat erst, Udoka engagiert, als das nicht funktioniert hat, haben sie Udoka mehr oder weniger entlassen, freigestellt, haben Mesula eingestellt oder von der Bank mehr oder weniger befördert.
Als Assistant Coach hochgezogen, ja.
Genau, war Assistant Coach und nicht mal irgendwie der Nummer 1 Assistant Coach, sondern eher so der Typ, der in der zweiten, dritten Reihe auf der Bank sitzen muss und den einfach mal zum Head Coach gemacht und in ihn vertraut. Das zu machen, dann diese Deals einzufädeln, dass du Derek White für mehr oder weniger nichts bekommst, dass du Jrue Holiday den Bucks abziehst, nachdem die Bucks den nach Portland eigentlich getradet haben in eine andere Conference und die Celtics so, ja, lass mal überlegen, ich glaube, wir könnten den kriegen, lass mal Jrue Holiday zu uns holen und den ultimativen Mindfuck den Bucks geben. Das sind alles solche Moves von Brad Stevens, die man einfach auch mal jetzt bei der Championship dann respektieren muss und sagen muss, so ey, die sind aufgegangen. Auf der anderen Seite, das ist halt immer das Spiel in der Liga, ne? Wenn das jetzt alles nicht funktioniert hätte, würden jetzt alle sagen, ja, ey, was hat Brad Stevens da auch für eine Scheiße gemacht, Joe Mazzulla in diese Coaching-Rolle zu drücken, wenn der gar nicht ready dafür ist. Der ist 35, was weiß der von Coaching. Das würden wir wahrscheinlich sagen, wenn jetzt die Celtics geklatscht worden wären in den Finals. Aber sind sie halt nicht und Gewinner schreiben die Geschichte, beziehungsweise Gewinner verändern auch die Geschichte und deswegen sagt jetzt jeder, ey, Joe Mazzulla, absoluter Genius-Coach.
Ja, und da muss man jetzt, glaube ich, auch auf Seiten der Mavs ein bisschen aufpassen, dass da die Stimmung nicht zu negativ ist. Denn natürlich ist man jetzt gerade eben erstmal enttäuscht, aber auch die haben einen tollen Job gemacht zur Trade Deadline. Die haben einen tollen Saisonendspurt hingelegt, die haben tolle Playoffs gespielt. Und jetzt in den Finals war man einfach klar unterlegen, das muss man anerkennen. Ob das mit einem komplett fitten Luka anders gewesen wäre, interessiert gerade eben einfach keinen. So, Luka hat nach der PK auch gesagt, hey, ich will da gerade eben nicht drüber reden. So, ich muss in Zukunft jetzt ein paar Entscheidungen treffen. Auch spannend, ob er jetzt überhaupt bei den Olympischen Qualifikationsspielen mitmacht. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Die finden ja jetzt dann schon ein paar Wochen statt. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen, Slowenien und Griechenland sind da ja in der gleichen Gruppe. Also es gibt nur entweder Giannis oder Luca bei Olympia 2024. Also auch das ist auf jeden Fall spannend. Genau, deswegen nochmal ganz kurz, also auch aus Mavs-Perspektive darf man da jetzt nicht irgendwie zu negativ sein. Ich muss aber sagen, die Mavs, man, die ärgern mich schon ein bisschen, weil nach der Timberwolves-Serie war ich so optimistisch und deswegen auch nochmal dieser 4-2-Pick. Luca war ein anderer Spieler in dieser Timberwolves-Serie. Ich werde nie vergessen diese Aussage, who is crying now, mother? So diese Energie, die er da transportiert hat. die Rollenspiele haben einfach viel, viel besser funktioniert. Und ich weiß noch, in unserer Preview hast du ganz am Ende gesagt, es kann aber auch sein, dass alle irgendwo versagen und die ganzen Punkte, die wir den Mavs geben, nicht eintreffen werden. Und ein bisschen war es so, oder? Ganz, ganz viele Punkte sind nicht wirklich so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, und hier fairerweise, wie lange sind die Mavs zusammen? Seit der Trade-Deadline. Das ist nicht besonders lange für NBA-Verhältnisse. Du hast in den Celtics wahrscheinlich das denkbar ungünstigste Matchup, was du nur haben kannst, weil die Mavs sind wo stark, vor allem auf den Guard-Positionen. Die Mavs haben zwar gute Big-Man-Waffen, aber die werden vor allem dadurch eingesetzt, dass die Guards meistens gedoppelt werden oder die Defense sehr darauf fokussiert ist. Jetzt kommen die Celtics aber mit wahrscheinlich den besten Individualverteidigern gegen Kyrie und Luka, die du nur haben kannst, und das auch noch im Übermaß. Die haben 4 Leute meistens zeitgleich auf dem Feld, die diese Jungs one-on-one verteidigen können. Dadurch konntest du diese Waffe der Big-Man nie wirklich ausspielen, bis vielleicht auf in Game 4. Und Dazu kommt noch, dass sie ebenfalls ihnen die freien Dreier weggenommen haben. Das heißt, PJ Washington, Derrick Jones Jr., diese Jungs hatten viel weniger Einfluss auf die Serie als noch in der Timberwolves-Serie. Man muss einfach eingestehen, das war ein scheiß Matchup für die Mavs. Und die Mavs müssen intelligenteren Basketball spielen, beziehungsweise müssen einfach eingespielter sein, um auch so eine Serie zu überwinden. Und ich finde es wirklich nicht beschämend, gegen eins der besten Teams der Geschichte zu verlieren, weil wenn du die Celtics anguckst mit ihren Regular-Season-Bilanz und dann noch in den Playoffs nur 3 Spiele insgesamt verloren in 4 Serien, das ist eins der besten Teams aller Zeiten. Vom Plus-Minus müssen wir gar nicht reden, vom Net-Rating, da sind sie auch historisch gut. Also es ist keine Schande, gegen dieses Team verloren zu haben. Und deswegen, ich unterstreiche die Aussage, dass du sagst, man darf jetzt bei den Mavs nicht übertreiben. Man muss jetzt nicht sagen, Jason Kidd ist wieder ein Scheiß-Coach, so wie davor. Nein, Jason Kidd hat gut gecoacht in diesen Playoffs und war jetzt outmatched in den Finals. Luka ist so oder so der beste Spieler dieser Serie gewesen. Er wurde nur unglaublich gut verteidigt und hat trotzdem gute Zahlen abgeliefert. Also ich kann jetzt in die Stats gehen von Luka. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich die beste Defense, die je gegen ihn gespielt wurde. Der Typ hatte trotzdem 29-9-5. Das ist 29-9-5. Wer macht das? Und sein Dreier ist nicht gefallen. Okay, gute Defense, Freiwürfe, Katastrophe, nur 58%. Es liegt auch viel daran, dass er verletzt ist. Er hatte sehr, sehr viele Turnover. Ich will so ein bisschen darauf hinaus, lasst es bei den Mavs nicht überbewerten, als was ein Fail, sondern ich würde eher sagen, lass mal bei den Mavs gucken, was ein Win, was ein erster Schritt direkt in die Finals, und lass mal gucken, was die nächsten 1-2 Jahre mit diesem Roster geht, weil die sind alle jung, die können alle noch zusammenbleiben. Warum nicht die nächsten 1-2 Jahre jetzt sehr optimistisch in die Zukunft gucken? Hängt euch nicht an dieser Finals-Niederlage auf. Vergesst es, nächstes Jahr geht ihr vielleicht gar nicht in die Finals, who knows. Deswegen, ich finde das ein Riesen-Win eigentlich, dass sie überhaupt in den Finals waren. Eben in Retrospektive jetzt, weil wir hatten ja beide gesagt, ey, wir trauen in den Finals-Win zu. Ja, aber es sind ein paar Dinge anders gekommen. Wir haben nicht gewusst, wie angeschlagen Luka ist. Wir haben nicht gewusst, dass Kyrie sich so übermannen lassen würde von der Celtics-Defense. Und wir haben nicht gewusst, dass Porzingis ein Faktor sein würde in dieser Serie. Und all diese Dinge sind eingetreten und man kann halt schwer in die Zukunft gucken.
Ich werfe jetzt mal eine Frage aus meiner Starting Five mit rein, denn die Finals haben sich unglaublich gezogen und das Feedback war natürlich das Ganze, die Pausen sind viel zu lange, so die Energie ist ein bisschen raus, die Berichterstattung wurde auch generell kritisiert, dass der Court auch einfach nicht wie früher der Pokal einfach abgebildet ist und so, es hat so ein bisschen einfach an einigen Ecken gefehlt. Und die Frage ist, wie kann man die Finals besser machen? Wir beide haben schon mal im Patreon-Pod darüber geredet. Und ich weiß, wir waren eigentlich beide dagegen, diese NBA-Finals an einem neutralen Ort auszutragen. Und jetzt denke ich doch darüber nach, waren wir da damals irgendwie zu negativ eingestellt? Weil ein neutraler Ort würde natürlich bedeuten, kürzere Wartezeiten für die Fans, weniger Reisestrapazen und so weiter und so fort. Das würde natürlich die beiden Fanlager so ein bisschen rausnehmen. Aber vielleicht hast du auch irgendwie andere Punkte. Wie kann man denn diese Finals Experience besser machen? Also jetzt mal davon abgesehen, dass vielleicht nicht zwischen Game 1 und 2, die in Boston stattfinden, 3 Tage Pause sind. Das ergibt einfach irgendwie vorne und hinten keinen Sinn. Also das Feedback in der Community war schon viel und die Kommentare, hey, die Energie ist gerade eben raus nach einer sowieso schon sehr, sehr langen Saison.
Ja, ich würde als erstes wahrscheinlich am Zeitfaktor ansetzen. Das würden die Spieler natürlich nicht begrüßen, aber ich fand selbst auch als wirklich Hardcore-NBA-Fan, das hat sich unglaublich gezogen.
Ging mir auch so.
Ja, ja. Und da auch wirklich für uns auch. Ich meine, wir beide machen Content rum um die Finals und wir wollen ja begeistert davon sein, aber auch für uns da quasi die ganze Zeit die Energie hochzuhalten für jeden Podcast, für jedes Video. Ich fand auch, das war dieses Jahr tatsächlich schwer. Wobei letztes Jahr war Miami, Denver und ich weiß, da haben wir uns auch ausgetauscht und haben gesagt, ey, das sind jetzt nicht unbedingt die spannendsten Finals und es ist ein bisschen schwer, sich da auch für zu motivieren. Also ich glaube, die Finals haben das insgesamt so ein bisschen an sich, wenn es jetzt nicht gerade Cavs Warriors 2016, 2017 ist. Also das ist interessant. Der neutrale Ort, ich finde, es macht insofern keinen Sinn, weil wir spielen halt in der NBA-Serien und du kannst nicht irgendwie erwarten, dass Fanlager eben für eine ganze Serie dann an einen fremden Ort gehen. Mhm. Und wenn du sagst so, ja, wir verzichten auf die Fanbases und wir machen das Ganze, sagen wir, irgendwo in Las Vegas und wer kommen
ist
will, kommt
scheiße
zu den Spielen.
Ja, dann kommen nur irgendwelche, keine Ahnung.
Genau, dann hast du es wie beim In-Season-Tournament, wo ja die Crowd nicht besonders beliebt war, weil das waren halt einfach irgendwelche Touris. Und wir haben das ja auch schon mal erlebt, als wir damals 2019 bei Warriors Lakers waren und da gemerkt haben, so, ey, hier sind nur so Möchtegern-Fans. Also die sind alle nur da, damit sie ein Bild machen können für Insta. Keiner ist hier wirklich Basketball-Fan. So wirkte es damals um uns herum. Und das willst du halt auch vermeiden, gerade bei den Finals. Du musst auf jeden Fall die Zeit reduzieren. Ich glaube, es hat nicht geholfen, dass die Berichterstattung in den USA quasi nur zwei Negativlager kannte. Das eine Negativlager war, Tatum suckt und Tatum ist kein Superstar. Und das andere Negativlager ist, Luca ist ein Crybaby, Luca heult nur bei den Schiedsrichtern rum, den kann man nicht ernst nehmen.
Ja.
Und das wurde so krass, finde ich, in die Köpfe geprügelt einfach.
Ja.
Genau, dass ich selber einfach mir das nicht mehr groß geben konnte, so die Berichterstattung zwischen den Finals-Tagen aus den USA, hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, mich mit zu beschäftigen, weil es immer nur die zwei gleichen Narrative waren. Also vielleicht ein bisschen, aber es ist schwer zu sagen, ein bisschen positiver berichten.
Ich habe noch einen Punkt.
Ja, sag mal gerne.
Ganz kurz nur, was auch alle rausgerissen hat, eine Woche oder über eine Woche Pause zwischen den Conference-Finals und den Finals.
Da müssen weil die Finals halt immer feststehen, ne, vom Datum her.
Genau, da müssen die Sender, also für euch, das steht einfach schon vorher fest, also so vollkommen egal, selbst wenn die Serie in zwei vorbei wäre, übertrieben gesagt, dann findet das Spiel trotzdem das erste an diesem festgesetzten Datum statt. Da einfach zu sagen, wir müssen einfach flexibel bleiben. Wenn die Conference Finals vorbei sind, dann gibt es danach 3 Tage Pause. Muss einfach reichen, sorry, für jeden Spieler, um sich zu regenerieren. Und dann muss es weitergehen, weil du bist dann irgendwann so raus, das ist, keine Ahnung, wie als wenn ich am Montag ins Gym gehe und gehe dann erst wieder am Samstag. Da muss ich erstmal wieder komplett mich reinfuchsen und fokussieren. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der dieses Jahr ganz extrem war, dass beide Conference-Finals-Serien so unglaublich schnell vorbei waren, hattest du so eine Riesenpause dazwischen. Ne? Und dann kommt noch die Pause zwischen dem Game 1 und Game 2. Das hat dann irgendwann den kompletten Hype irgendwie gekillt.
Ja, ist leider so, ja. Es muss weniger Zeit verstreichen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und es könnte ruhig ein bisschen positiver sein. Ich glaube, das kommt aber auch dadurch, wenn du ein bisschen Narrative so jahres-saisonübergreifend hast. Also wenn ich zum Beispiel Warriors-Cavaliers aufbringe, du hattest natürlich irgendwann diese mega lange Historie zwischen diesen beiden Franchises. Mhm. Wenn jetzt nächstes Jahr wieder Mavs-Celtics aufeinandertreffen,
das geht
vielleicht
geil.
Genau, und es geht dann vielleicht in 6-7 Spiele und vielleicht gewinnen sogar die Mavs und dann hast du da plötzlich so ein richtiges Ding, so, oh, jetzt haben beide 1 gewonnen, wer gewinnt die dritte Serie möglicherweise? Ich glaube, sowas brauchst du auch einfach und die NBA ist halt gerade in dieser Phase, wo wir zwar die älteren Spieler noch drin haben, Curry, Durant, LeBron, aber keiner von denen hatte überhaupt einen Einfluss, überhaupt nur auf die zweite Runde. Die waren alle erste Runde raus oder gar nicht überhaupt in den Playoffs und diese ganzen jungen Stars, die einzigen Bekannten wirklich sind ja die Celtics.
Mhm.
Und die Celtics sind jetzt nicht wirklich, abgesehen von den Celtics-Fans, sind die nicht wirklich ein Team, was Leute Casuals reinholt. Weil entweder du bist Celtics-Fan oder du hast die Celtics, habe ich das Gefühl.
Die Frage, die habe ich so oft bekommen. Und ich habe mir gedacht, die stelle ich dir, weil du bist historisch nochmal irgendwie. Gibt es da irgendwie einen historischen Background? Weil ich habe auch gestern wieder Nachricht bekommen, ey Max, kannst du mir erklären, warum hassen denn so viele die Celtics? Und ich dachte mir genauso wie du, ja, entweder du bist Celtics-Fan oder du bist halt kein Celtics-Fan. Mhm. Es gibt irgendwie nicht so die Mavs-Fans, gibt's irgendwie ganz viel europaweit, ja, muss man auch sagen, auch wegen Dirk Nowitzki damals, jetzt wegen Luka Doncic, ja. Da gibt's eine sehr, sehr breit gefächerte Bubble, aber so Celtics-Fan, du bist es einfach oder nicht. Kann man zwar bei Philly auch sagen, entweder du bist Philly-Fan oder du bist es nicht, aber genau,
würde das sind ich, irgendwie würde so ich schon Teams. Sagen. Ja, es gibt so bestimmte Teams, die fallen in dieses Raster. Bei den Celtics liegt es ganz klar im historischen Background. Die sind halt das dominanteste Team der NBA-Geschichte. Die haben jetzt ihren 18. Titel gestern gewonnen. Damit haben sie mehr als jedes andere Team, auch mehr als die Lakers. Und die Lakers cheaten auch immer so ein bisschen und zählen Titel aus Minneapolis, die eigentlich nicht zu Los Angeles gehören, aber sie zählen sie trotzdem, damit sie halbwegs mit den Lakers mit den Celtics mithalten können. Und dann ist es einfach oft eine Mannschaft gewesen mit Spielern, an denen man sich halt gestoßen hat. Also da kannst du echt verschiedene Themen aufmachen. Sagen wir mal die 80er Jahre, ja, die glorreiche Zeit, wo die NBA endlich belebt wurde. Da hattest du das LA-Team, die Showtime Lakers mit Magic, mit Kareem, mit James Worthy, mit diesen ganzen Jungs, Cooper, bla bla bla, die unglaublich geilen, spektakulären Hollywood-Basketball gespielt haben. Auf wen sind sie gefühlt jedes Jahr in den Finals getroffen? Auf die alten, nicht alten, aber auf die eingestaubten, verschlafenen, kleinkarierten Celtics, so die einfach so Arbeit nach Vorschrift gemacht haben. Da war nicht viel Flashiness dabei. Und es war einfach so zwei Gegensätze, zwei Gegenpole, die da aufeinander getroffen sind. Und ich glaube, über die ganzen Jahrzehnte haben die Lakers immer viel mehr Fans angezogen, weil Lakers einfach eine Glamour-Franchise ist. Das Purple and Gold sieht geil aus. Die Lakers hatten immer mehr Fans. Die hatten Kobe und Shaq, die hatten Kareem und Magic, die hatten Will Chamberlain und Jerry West. Und die Celtics hatten halt immer so die Teams so, die Bock machen, wenn du Basketball-Fan bist, aber nicht als Casual, finde ich.
Ja, so Larry und, Bird, McHale und so weiter. Das sind jetzt nicht
genau
irgendwie
so, die... McHale ist der King of Pivot Foot. Weißt du, so natürlich, wir können das appreciaten und sagen, was eine geile Beinarbeit im Post, aber damit kriegst du doch niemand. Du kriegst die Leute mit einem No-Look-Pass von Magic oder mit einem Alley-Oop von Kobe auf Shaq. Ja. Und dann später muss man auch sagen, und da zähle ich mich auf jeden Fall dazu, der Franchise-Player in den 2000ern bei den Celtics war Paul Pierce. Und Paul Pierce ist mit der unsympathischste NBA-Spieler, den ich jemals erlebt habe. Und dieser ganze Ring damals dann mit Kevin Garnett. Kevin Garnett war auch nicht so beliebt in der Liga. Und das war Rajon Rondo war der Point Guard von diesem Team. Auch super unsympathischer Spieler für die meisten Leute. Nichts von seinem Skill abgesprochen, aber ich glaube einfach, über die Jahrzehnte hatten die Celtics meistens entweder die weniger spektakulären oder wirklich unsympathischen Spieler. Und dadurch hat die Glamour-Franchise in L.A. einfach immer mehr Zuspruch bekommen. Und jeder hat immer gesagt, so, ey, kann mal bitte einer diese Celtics weghauen? Und am besten sind es die Lakers. Und ich glaube, darüber, über die Jahrzehnte, sind diese Fanlager so gewachsen. Und deswegen sind so vielen die Celtics unsympathisch. Und weil sie fucking Erfolg hatten. Ne, die haben 18 Titel, die haben in den 80ern voll viel gewonnen, die haben in den 60ern alles rasiert, genau, haben 2008 diesen ersten Big Three-Titel wirklich gewonnen, der nicht so hoch angesehen war anfangs und haben jetzt Tatum und Brown halt, die aber sympathisch sind, also ich glaube, auf die trifft es nicht so.
Dagegen ist doch gerade eben Flower Power angesagt, ja, also überleg mal, Holiday sympathisch, Derek White sympathisch, Brown Brown und Tatum sind irgendwie so unscheinbar. Das sind sehr, sehr ruhige Superstars. Dann Al Horford, auch wenn er mehr
den
als
den mag nicht jeder. Du magst ihn nicht als Sixers-Fan, ich mag ihn nicht als Bucks-Fan.
Ich wollte gerade sagen, der geht mir so auf den Sack, weil wenn der jetzt nicht dann bald mal irgendwann retired, dann ey, der Typ und ist einfach unglaublich.
Noch ganz kurz, überleg mal, Marcus Smart, bei Celtics-Fans natürlich geliebt, aber in den meisten Umständen der Liga nicht sonderlich beliebt. Grant Williams, absoluter in Anführungszeichen Kotzbrocken, so auf den keiner Bock hatte.
Sag's einfach, wie es ist.
Ja, also viele, viele Spieler über die Jahrzehnte. Aber nochmal, als Basketball-Konnoisseur liebst du diese Celtics-Spieler und diese Celtics-Teams. Nur, ich glaube, für die Casuals ist es sehr viel leichter, zu LA sich zugehörig zu fühlen oder zu anderen Teams, die die Celtics schlagen wollen.
Ja, genau so ist es, Freunde. Da habt ihr jetzt auf jeden Fall die Antwort. Und weil wir gerade eben über Horford geredet haben und ich habe dazu eine Frage und jetzt bin ich so gespannt auf deine Antwort.
Aus der Starting Five oder?
Starting Five, ja. Und ihr habt es heute Nacht vielleicht auch gesehen, ja, es wurde fett eingeblendet. Einmal Karl Malone und Al Horford, die meisten Postseason-Games ohne Titel. Und jetzt stelle ich dir die Frage, welche Karriere hättest du denn lieber gehabt? Die von Al Horford oder die von Karl Malone? Karl Malone, eine All-Time-Powerful, und blenden wir das menschlich jetzt mal aus, ja? Okay, einfach nur rein spielerisch. Karl Malone, All-Time-Great-Power-Forward, und auf der anderen Seite aber ein Al Horford, der immer eine sehr, sehr große Rolle in seinen Teams gespielt hat und jetzt einen Ring hat. So, nimmst du die Hall-of-Fame-Karriere von Karl Malone oder nimmst du die kleinere Rolle von Al Horford mit einem riesen Impact, der, also ganz ehrlich, mit der Rolle von Al Horford, ich glaube, da würden einige sagen, hey, nehme ich sofort an. Was würdest du eher nehmen? Kein Ring und Punkte ohne Ende und einer der besten Power Forwards oder einer der geilsten Rollenspieler, immer irgendwie underrated, mit 50 noch aussehen wie 30. Und jedem immer auf den Sack gehen. Ja, genau. Welche Karriere würdest du picken?
Ich weiß, dass du reingeworfen hast, so man soll sich nur auf Basketballerische konzentrieren, aber es gibt einfach keine Welt, wo ich jetzt sagen würde, ich hätte gern die Karriere von Karl Malone, weil da einfach zu viel eklige Mist hinter den Kulissen abgelaufen ist. Und ich glaube, dass der wirklich eine Menge Dreck am Stecken hat und ich wirklich keinen Bock hätte, Karl Malone zu sein. Nur vom Basketballerischen, ich meine, Malone hat auch noch eine MVP gewonnen, darf man auch nicht vergessen, das ist auch nochmal ein krasser Flex, aber am Ende des Tages, ey, Al Horford ist wahrscheinlich einer, wenn er retired hat, dann spätestens einer der beliebtesten Spieler trotzdem irgendwie seiner Generation, so gegnerische Fanbases, wenn er retired hat, werden ihn alle respektieren und sagen, ey, der war einfach krass, total, der hat uns gut verteidigt. Ja. So, der ging mir auch schon hart auf den Sack in manchen Bucks-Serien, aber am Ende des Tages werde ich auch sagen, ey, krasser Typ, respektiere ich. Und ja, ist doch voll geil. Also der war halt ewig jetzt bei den Celtics, hatte diesen Zwischenstopp auch bei den Sixers einmal kurz. Das hat ja gar nicht funktioniert, kam dann wieder. Und er hat jetzt einen Ring am Ende seiner Karriere. Also ich nehme auf jeden Fall die Al Horford-Karriere.
Da musst du auch sagen, dass Brad Stevens damals gesagt hat, hey, scheiß drauf, wir nehmen diesen fetten Vertrag, weil der Vertrag damals von Al Horford war, glaube ich, irgendwie 27 Millionen oder sowas. Also der hat ja nochmal richtig abgesahnt. Schon alleine aus der Perspektive muss ich eigentlich sagen, ey, dann nehme ich lieber Al Horfords Karriere, weil der hat auf jeden Fall über die ganze Karriere gesehen auf jeden Fall mehr Geld verdient als Karl Malone. Ja, ich würde es tatsächlich auch immer. Also vor allem, wenn du so eine große Rolle spielst bei deinen Teams und jetzt auch bei den Boston Celtics, dann würde ich dir auch die Karriere von Al Horford nehmen. Also unglaublicher Verteidiger, ein Stretch Big, jemand, der einfach alles irgendwie immer auf dem höchsten Niveau liefert. Das ist wirklich, ich habe die Frage absichtlich so ein bisschen mit reingenommen, weil wir wollen heute auch nicht, dass irgendjemand komplett untergeht. Björn hat vorhin Porzingis reingeworfen, jetzt habe ich Al Horford mal mit reingeschmissen. Ja.
Wir können auch kurz Peyton Pritchard erwähnen, der mittlerweile in NFL Special Teams alleine führen könnte, weil der kommt nur rein für einen Wurf in einer Sekunde. Ja. Und das ist am Ende vom Viertel oder am Ende von der Halbzeit, kommt rein und swischt die Dinger von der Mittellinie. Ich sag nicht, dass das ihn das Spiel gewonnen hat, aber was ein Momentum-Play von ihm in Game 5. Also das war unglaublich. Tatum ist zu dem gerannt, als hätte er gerade den Game-Winner getroffen.
Also generell, die Celtics haben einfach in dieser Serie auch die Würfe immer getroffen, wenn es am meisten wehtat. Das war an Pritchard, das war an Derrick White übers Backboard, an Jaylen Brown einmal von der Birne. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele Würfe, weil so geil haben die Celtics jetzt auch nicht getroffen in diesen NBA Finals, weil Björn das vorhin nämlich angesprochen hat. Ich habe es einmal nämlich auch kurz aufgerufen, weil ich wissen wollte, wie viel Dreier die Celtics mehr genommen haben. Und die haben 41,4 Dreier genommen in dieser Serie und die Mavs plus 30,4. Beide, aber die Celtics haben 33,8% getroffen from downtown und die Mavs 31,6. Aber die Celtics Dreier sind oft gefallen, wenn es richtig wehtat, und für mich der krasseste Wert, und den hätte ich vor den Finals niemals so mir denken können. 24,2 Assists bei den Celtics und bei den Mavs nur 16,8. Wisst ihr, was das für eine Diskrepanz ist? Das ist komplett mag dieses Wort eigentlich normalerweise nicht, das ist geisteskrank. Das ist wirklich komplett verrückt. Man hat den Mavs so viel weggenommen und deswegen muss man auch einfach nochmal die Celtics Defense loben, und die in den nächsten Jahren zu schlagen, wird auf jeden Fall eine Aufgabe, und trotz allem wird es härter werden, wenn nächstes Jahr alle Teams fit sind. Also der Weg nochmal in die NBA Finals, wenn du an den Bucks vorbei musst, wenn du an den Sixers vorbei musst, wenn die Knicks komplett fit am Start sind, dann wird das auf jeden Fall anstrengender, in die NBA Finals zu gehen. keine Kritik an den Celtics, du kannst immer bloß das spielen, was auf der anderen Seite dir entgegengeworfen wird. Ich will es nur einmal sagen, weil viele jetzt schon wieder von Dynasty sprechen. Wir hatten auch am Wochenende im Patreon-Pod eine Frage mit dabei. Eine Dynasty ist weit entfernt. Das bedeutet, Björn und ich haben gesagt, am Wochenende in 5-6 Jahren sind das auf jeden Fall 2-3, eher 3 Titel, die du schon gewinnen musst. Also da muss man jetzt erstmal abwarten, ob die Celtics das bestätigen können.
Ja, und ich hatte dazu auch gesagt, dass Dynasty aktuell wahrscheinlich gar nicht möglich ist, weil wir einfach viel zu viel Parity haben in der NBA. Also so viele Teams sind gut. Du hättest, wir haben ja auch alle gesagt, ey, die Nuggets haben wahrscheinlich das beste Team der Liga, abgesehen vielleicht von ihrer Bank, aber wir haben alle gesagt, beste Starting Five der Liga. Ey, die haben es nicht mal ins Finale geschafft. Ja. So back-to-back. Das ist einfach so. Also heutzutage ist die Liga so stark und du sprichst den Osten an. Nächstes Jahr wird Katastrophe im Osten. Das wird so krass mit den Knicks, mit den Bucks. Gucken wir mal, was die Sixers jetzt in der Free Agency alles machen, ob sie vielleicht Paul George landen können und so. Aber was ich sagen möchte ist, die Celtics haben auf jeden Fall bewiesen, das, was ich vor der Saison gesagt habe, was wir hier immer wieder gepredigt haben, sie haben einfach das beste Vier-Man-Line-Up der ganzen Liga. Und vielleicht sogar die beste Starting Five. Weil ich finde, die Nuggets hatten diesen Titel, beste Starting Five der Liga, haben sie in den Playoffs wirklich nicht beweisen können und sind daran so ein bisschen gebrochen, ehrlich gesagt, waren nicht mehr so stark wie früher. Aber diese Celtics, ich weiß nicht, wie du die knackst, weil die haben für jeden einen Verteidiger. Das Einzige, was gefährlich ist, ist halt das Thema mit Horford, dass er halt immer älter wird. Ich meine, eigentlich startest du ja auch Porzingis, der kommt ja nicht normalerweise von der Bank. Und da kannst du vielleicht das ein oder andere Matchup ausnutzen, aber also eigentlich diese vier Monster da am Perimeter und dann Porzingis als Rim Protector und Derek White als Rim Protector von der Seite, das ist mit das krasseste Lineup, was ich jemals gesehen habe. Also das haben sie auf jeden Fall auch nochmal bewiesen, dass sie die beste 5 gerade aktuell in der Liga wahrscheinlich haben.
Ja. Doch, tatsächlich muss man sagen, bei den Nuggets haben einfach alle außer Jokic immer mal hier und da enttäuscht. Also Jamal Murray hatte geile Highlight-Plays, hatte Game-Winner. Ja, okay, kann man ihm geben, aber overall waren es nicht die krassen Playoffs. Aaron Gordon war ein paar Spiele auch mal komplett raus und Caldwell Pope war nicht so stark.
KCP, genau, war nicht so toll.
Michael Porter Jr. hat dann auch in der Serie gegen die Timberwolves richtig schlecht ausgesehen und deswegen, also Stand jetzt, muss man einfach sich da klar drauf festlegen. Die Celtics haben die beste Starting Five, dann apropos Starting Five, ich liebe die Starting Five, ist heute so geil, immer so mit einer Frage, ich muss dann immer aufpassen, dass ich überhaupt alle unterkriege. Und zwar, die Playoffs sind jetzt vorbei und zwar, wer war denn jetzt der beste Spieler die kompletten Playoffs über gesehen? Das finde ich nämlich gar nicht so leicht zu beantworten, vor allem, weil wir ja auch natürlich rückblicken müssen auf zum Beispiel ein Denver-Team, auf ein Timberwolves-Team, vielleicht auch auf OKC mit Shea. Pickst du Luca? Die Frage ist jetzt ein bisschen fies, da musst du jetzt aber einfach durch. Wer war für dich der beste Spieler in diesen Playoffs? Celtics-Fans würden jetzt sagen, unser Team war der beste Spieler.
ich gehe es gerade im Kopf durch. Ich finde, es gibt keine andere Antwort als Luca. Ja. Luca hat jede Serie eigentlich dominiert, war, so wie wir das gesehen haben, die ganzen Playoffs über verletzt, hatte defensiv echt so eine durchwachsene Postseason. Ich habe weder Bock irgendwie auf die Leute, die mir jetzt dauernd erzählen wollen, ey, Luca ist jetzt plötzlich ein überdurchschnittlicher Verteidiger und guck mal, wie sehr er sich reinhängt, weil irgendwie 2-3 Possessions wiederholt werden, dauernd im Fernsehen. Das ist Quatsch. Auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, dass er eine Drehtür ist wie James Harden 2015 oder so. Das ist, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Also, wenn er sich anstrengt, dann ist er solide. Wenn er sich nicht anstrengt, was auch wirklich nicht phasenweise, was wirklich viertelweise in Spielen vorkommt, dann ist er eine Drehtür. Also für alle, die dafür ein Beispiel wollen, guckt euch bitte nochmal dieses Play an aus Spiel 3, müsste es gewesen sein. Zur Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, hat Jaylen Brown diesen krassen Dunk, wo er in die Zone zieht und halt dunkt, ne? Und guckt euch da Luca an. Das ist eigentlich Luca, der ihn übernehmen müsste. Ey, der Typ könnte nicht desinteressierter sein. Der steht nicht mal in Verteidigungsposition. Jaylen Brown läuft einfach an ihm vorbei. Das interessiert den gar nicht. Also defensiv kannst du wirklich über Luca weiterhin deine Kritik äußern. Aber ich finde, kein Spieler war offensiv so dominant. Ich überlege gerade, ob ich Jokic Unrecht tue.
Ich habe Jokic an der 2.
Ja, ich will sagen, Jokic war schon sehr, sehr stark. Also Ant habe ich nicht, weil wenn du dir Ants Boxscores nochmal anguckst, der hat einige Male unter 20 Punkte gescored und wurde von seinen Teamkollegen auch getragen. Jalen Brunson kannst du ein Argument finden. Der war natürlich sehr, sehr stark in den zwei Serien, die er gespielt hat.
Aber defensiv natürlich auch brutal eine Drehtür. Das ist auch wieder der. Also wenn man beide Punkte mit reinnimmt, dann ist es
sehr gut. Ja. Tatum und Brown, finde ich, haben nicht über die ganzen Playoffs dominiert. Das war ja mein großes Problem vor den Finals.
Ja, und dann passt schon. Luca ist okay an der Eins, würde ich auch sagen. Also hätte ich genauso.
Cool, dass du sagst, passt schon. Ja, das passt schon. geht gerade so, passt schon. Nee, du bist aber der beste Spieler der Playoffs, ja, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch total mitgehen. Und das ist irgendwie auch die perfekte Überleitung zu unserer Supporterfrage heute. Und zwar, Deutschland wird Europameister. Hoffen wir, dass der Name so kommen wird.
Das ist der Name, okay,
das ist
geil.
Das ist der Name, genau. Was müsste Luca beziehungsweise ein Spieler, der die Finals verliert, machen, um Finals-MVP zu werden? Rest in peace, Jerry West. Für euch, Jerry West ist gestorben, der einzige bisher, dem das gelungen ist. Gibt es das nochmal, Finals-MVP aus dem Verliererteam? Ich mache das kurz und schmerzlos, ich sage, es wird es nie wieder geben. Das war damals eine einmalige Geschichte. Da müsste in eine Serie so eng sein, 4-3 und keine Ahnung, stellt euch jetzt mal die Stats von Jaylen Brown und Jason Tatum vor in dieser Serie und dann habt ihr auf der anderen Seite jetzt aber einen Luka Doncic, der 35 Punkte averaged, ein Triple-Double und keine 50, 40, 90. Vielleicht, vielleicht, aber anders, das müsste schon, der Spieler müsste so klar besser sein als alle Spieler aus dem anderen Team und es müsste eine unglaublich enge Serie sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Also ich habe damals die 15er Finals übertrieben geguckt. Jedes einzelne
Spiel. Ich
habe
gedacht, du sagst, ich habe damals die 50er Finals geguckt.
Nein. die 2015er Finals, LeBron gegen die Warriors, das erste Aufeinandertreffen. Und man muss halt dazu sagen, dass sich damals im ersten Spiel Kyrie, glaube ich, die Kniescheibe gebrochen hat. Und ich glaube, Kevin Love war sowieso schon raus. Das heißt, LeBron ist gegen die Warriors quasi alleine gegangen. Und ich war der festen Überzeugung, wirklich über diese, ich weiß nicht mehr, was waren, 5, 6 Spiele. Ich war der festen Überzeugung, die geben es LeBron, weil ich fand, er war mit Abstand der beste Spieler in jeder Kategorie. Der hat dieses ganze Basketballspiel in jedem einzelnen Spiel so dominiert, vor allem natürlich offensiv, aber auch defensiv. Und ich fand einfach, er hätte es verdient. Ich fand den Iguodala-Pick Bullshit und Curry hatte halt eine scheiß Serie. Und dann dachte ich wirklich, ey, das wäre tatsächlich fair, wenn ihr es LeBron gibt, weil der hier ohne die Hälfte seines Teams angereist ist quasi. Haben sie nicht gemacht. Sie haben es nur damals bei Jerry West gemacht. Der war auch der allererste Finals-MVP überhaupt. Das gehört dann noch dazu, weil danach wurde es einfach nie wieder so gewählt. Ich glaube, die Voter wussten damals nicht so recht, was sie mit dem Award überhaupt machen sollen oder auszeichnen. Ich will nicht ausschließen, dass wir es nochmal sehen. Das Einzige, was mich davon abturnt, ist, dass die Spieler alle so krass keinen Bock drauf haben. Also immer, wenn das mal zur Debatte steht, dann sagen alle Spieler immer, nee, das fände ich richtig scheiße, ich will nicht, wenn ich verloren habe, MVP werden.
Ja, aber ich finde das eigentlich. Du kommst auf die Tribüne und kriegst den Pokal als Verlierer. Ey, was ist das bitte?
Also ich weiß nicht, ich bin normalerweise echt ein kompetitiver Typ und sehe das meistens so wie die Spieler. Aber wenn ich mir jetzt denke, ich habe eine geile Finals-Serie gespielt, mein Team verliert und ich habe vielleicht noch ohne meinen Co-Star gespielt, weil der sich verletzt hat und dann sagen die, ey, weißt du was, die anderen haben zwar gewonnen, aber du warst echt der beste Spieler dieser Serie. Ich fände das eigentlich eine Ehre. Also klar wäre ich angepisst, dass ich die Finals verloren habe, aber ich glaube, so ein Finals-MVP würde ich schon mitnehmen.
Gehst dann mitten rein in die Boston Celtics. Jaylen Brown und Jason Tatum sagt, ja, könnt ihr euch ja wohin stecken, eure Larry O'Brien Trophy? Hier, der Finals-MVP in euer Face.
Ja, genau. Gibt's noch so ein bisschen Trash-Look. So, ja, wenn ihr wirklich so gut seid, warum habt ihr dann kein Finals-MVP?
Ah, oh Mann, ey. Das wäre halt schon, ey, wenn ich mir das alleine vorstelle, dieses Szenario, das wäre schon legendär.
Ja. Also hätte Luca besser gespielt, hätte er das, was du ansprichst, irgendwie so jetzt ganz übertrieben 35, 15 und 10 bei guten Quoten. Und du wüsstest wirklich, ey, mit weitem Abstand war der Beste. Ich finde, das ist in Play. Ich finde, da kann man schon drüber nachdenken.
Ja, also, aber ihr merkt, es muss sehr, sehr viel passieren, damit das nochmal irgendwie in Frage kommen würde.
2016, wenn die Warriors Game 7 doch gewonnen hätten, hätte ich auch gesagt, ey, gibt's LeBron. Weil LeBron hat beide Teams in jeder statistischen Kategorie angeführt, hat Game 7 erzwungen von 3-1 hinten, hat Back-to-Back 41 Punkte gemacht, hatte dann in Game 7 ein Triple-Double und also wenn er nicht Finals MVP ist, wer denn bitte dann? Bei den Warriors hätten die gewonnen, wäre Draymond Green Finals MVP geworden, weil Curry wieder eine Scheißserie hatte. Das musst du dir mal vorstellen. Also da, ich finde, in dieser Warriors-LeBron-Zeit, da hätte man echt einen Case machen können.
Findest du, das sind zu wenig Voter, die am Ende diesen Award bestimmen? Weil das sind ja wirklich nicht viele. 12,
du,
oder?
Du hast das Voting gesehen. Ich habe es vorhin gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Ja,
du kannst
doch,
es gerne mal aufmachen.
Insgesamt sind es 12. Warte, ich mach einmal kurz auf. Genau, 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10, 12. Ja, okay. Wenn ich mich nicht verzähle. 12 insgesamt von The Athletic, ESPN, ABC, Dallas Morning News. Da muss wahrscheinlich dann auch immer aus einer lokalen Zeitschrift muss jemand mit dabei sein auf beiden Seiten. Genau, Boston Globe ist es dann bei den Celtics. Was ich so geil finde, wer ist Simone Sandri, La Gazzetta dello Sport Italy? Also auch einfach so. Ich finde es
Ja, kenne ich aber. Also der Name sagt mir was. Dieses La Gazzetti-Ding sagt mir was.
La Gazzetta, aber ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Alle Italiener haben gerade eben den Pott ausgemacht. Ja, genau. Doris Burke hat dann auf jeden Fall eine Stimme gehabt. Ja, spannend, dass es halt am Ende dann halt plus 12. Ich muss es muss aber am Ende dann halt auch immer super schnell entschieden werden. Deswegen, was willst du da jetzt irgendwie für den großen Voting Pool aufmachen? Kannst ja nicht die Fans entscheiden lassen. Was glaubt ihr, was zustande kommt? Ey, weil dann wäre Luca wahrscheinlich. Ja, wenn ich mir
dann,
so die
dann hätte das gewonnen, safe.
Ja,
weil die,
ich denk,
die Fans, es sind so viel mehr Luca-Fans. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin so besprochen haben oder die Frage so geframed war. Nach dem Game 5, für mich hat Tatum das Game 5 am meisten gewonnen. War der wichtigste Spieler in Game 5. Und dieses Game 5 hat die Chip gewonnen.
Ja.
Müsste man da nicht eigentlich sagen, ey, das ist der Finals MVP?
Also ich würde sagen, wenn es darum geht, wer war der wertvollste Spieler in dieser Serie, dann würde ich tatsächlich auch, die Quoten, die stören mich wirklich richtig, glaubt mir, Freunde, weil ich mir das immer dann vorstelle, wenn dann da steht Finals MVP und dann kommt irgendwie, ja, keine Ahnung, 35% aus dem Feld und 30% from downtown. Ich weiß es gerade eben, seine letzten Stats nicht.
38 und 26.
38. Macht's nicht besser.
Macht's ja, wirklich nicht besser, ey.
Nee, aber ich würde tatsächlich sagen, dass wenn es darum geht, den größten Impact zu haben offensiv, dann hat Tatum einfach, war er der wertvollste Spieler in dieser Serie. Weil was er für Würfe und für Räume kreiert hat, für seine Teammates, sein Rebounding, sein Playmaking, sein Drive. Ich glaube, Tatum wird sich selber ein paar Würfe anschauen. Auch heute Nacht ein Layup, es ist weit und breit keiner, der legt ihn einfach daneben. Und sagt dann selber zu sich, ey, was mache ich hier? Also das ist teilweise...
Aber das passiert in jedem Spiel.
Genau, also das passiert in jedem Spiel. So, ich hätte... Also ganz ehrlich, ich sage euch, nach der ersten Halbzeit habe ich sowieso gedacht, das wird Tatum, weil Tatum hat eine Traumhalbzeit gespielt. Mit guten Quoten, hatte, glaube ich, schon 9 Assists. Also war wirklich mitverantwortlich, dass überhaupt die Celtics dann auch so gut offensiv ausgesehen haben. Auf der anderen Seite, Brown hat natürlich auch irgendwie, wir haben ja vorhin drüber geredet... Okay, stell dir vor, wir hätten diese Stimme, ich hätte sie Tatum gegeben.
Okay.
Wie hättest du sie gegeben?
Wie ich vorhin gesagt habe, super
Drew
schwer,
Holiday.
Super eng.
Horford.
Jetzt Drew, Sam, nee, Pritchard. Pritchard für seine...
Wobei Sam Hauser heute Nacht auch wieder gut gespielt hat, ey, dieser Schlingel.
Ja, nee, also super schwer, keine Ahnung, wäre eine Momentaufnahme. Vielleicht hätte ich mich davon lenken lassen, dass Tatum für mich Game 5 am meisten dominiert hat. Aber über die Serie, finde ich, war Brown besser. Oder wichtiger auch, habe ich ja gesagt, aufgrund von Leadership und aufgrund von Defense fand ich ihn einfach einen Ticken besser als Tatum.
Aber wir wissen ja auch immer, wie wichtig dieses letzte Spiel ist. Deswegen haben wir auch immer gesagt, mal gucken, wer am Ende dann nochmal so kurz denkt, ah, warte, Finals MVP, lass doch nochmal schnell irgendwie ein paar Traumzahlen droppen.
Ja, ich will noch eine Sache sagen, die bei Tatum, glaube ich, bisher untergegangen ist. Was für ein Schritt von ihm als Playmaker.
Ja.
Also der hatte wirklich mehrere Games, wo du auf die Assist-Zahlen geguckt hast und gesagt hast, was hat Tatum? 10 Assists, 9 Assists, 11 Assists, like, woher kommt das auf einmal? Das ist echt krass, wie sehr er sich untergeordnet hat. Und das hat auch, ich habe mir diese ganzen PKs jetzt angeguckt und die werden ja 8-mal interviewt. So, die werden nach dem Spiel interviewt, dann auf der Tribüne, auf diese Podium, dann gehen sie runter vom Podium, dann müssen sie sich zum Fernsehsender setzen, dann gehen sie vom Fernsehsender zu PK und die werden ja nur interviewt. Und das habe ich mir alles angeguckt und da hat Jalen auch nochmal gesagt, so ey, was am krassesten ist, ist bei Tatum einfach die Uneigennützigkeit, wie sehr der den Ball verteilt hat und wie cool der damit war und dass der nicht mit Quoten und Würfen gestresst hat, wobei ich ihm da nicht ganz recht geben würde, weil Tatum hat katastrophale Würfe genommen, diese Finals über, also der hat auch genug Dinger gebrickt, aber der ist wirklich ein guter Playmaker gewesen.
Ja, also ich glaube am Ende ist es den beiden Jays sowieso egal, Jalen Brown gewinnt diese Trophäe, gewinnt auch den Eastern Conference Finals MVP und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ich glaube es war nicht die letzte Chance für Jason Tatum, mal die Finals MVP-Trophäe zu gewinnen. Okay. Wenn ich sage nächstes Jahr, aber auf jeden Fall, glaube ich, kommen die Celtics nochmal irgendwie in diese Richtung. Ich habe noch zwei Fragen, habe ich noch aus der Starting Five. Die erste ist ziemlich kurz und schmerzlos. Ist Drew Holiday ab sofort ein Hall of Famer? Zwei Titel, sechsmal All-NBA, mehrfach All-NBA Defensive, etc., etc. Reicht das für eine Hall-of-Fame-Karriere von Drew?
Saugeile Frage. Richtig starke Frage. Wenn du seine Mitspieler und alle Fans fragst, glaube ich, sagen alle aus dem Affekt erstmal ja. Safe.
Ja.
Also wenn du zwei Chips gewinnst mit verschiedenen Teams und du warst wirklich so mit der Schlüsselspieler dafür, muss man ja auch sagen, also bei den Celtics dieser Einfluss von Holiday in der Leadership und auch im Playstil einfach, wie viel er gecuttet ist, wir haben das ja alles gesehen und schon besprochen. Ich sage ja, es würde mich aber nicht wundern, wenn er es nicht schafft, weil es ist schwerer reinzukommen, als man vielleicht denkt. Vor allem, ich glaube, Drew hat ein All-Star-Game damals gemacht mit Philly, wenn überhaupt.
Ich habe gerade eben auch nochmal nachgeschaut, weil ich gerade eben mehrfach All-NBA gesagt habe und er ist nicht All, sechsmal All-Defensive ist er und zweimal All-Star.
Zweimal genau. All-Star, Champion. Ah, und er hat ja olympische Goldmedaillen. Mhm. Dann ist er das Hall of Famer, weil das zählt ja auch noch dazu. Gut.
Ja, es ist nämlich die Basketball Hall of Fame, Freunde, und nicht die NBA Hall of Fame. Das vergessen immer ganz, ganz viele. Und da ist es natürlich, ja, ich würde auch sagen, Hall of Fame Karriere. Auch witzig, damals war es sein erstes Jahr bei den Bucks, hat direkt den Ring gewonnen. Jetzt war es sein erstes Jahr bei den Boston Celtics und hat auch da direkt den Ring gewonnen. Geiler Typ. Ja, wir haben ihn schon so oft gelobt, einfach weil er uneigennützig ist. Und ich glaube, du kannst dir einfach keinen besseren Teammate an deiner Seite wünschen. Trotz allem, das, was wir damals immer kritisiert haben, du willst ihn nicht als zweite Scoring-Option neben dir haben. Das ist nicht sein Ding. Aber wenn du ihn so als dritte, vierte Scoring-Option ohne Druck hast und einfach als überragenden Verteidiger und so wie er den Korb attackiert hat, Cuts, Offensiv, Rebounding, dann bringt er eigentlich alles mit, was du dir eigentlich nur als Head Coach so wünschen kannst. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Die kommt jetzt so random. Was geht eigentlich bei Clay? Clay ist den Warriors entfolgt, hat Bilder mit den Warriors gelöscht und das sieht gerade eben alles nach krassem Abschied aus und ich finde es sehr, sehr enttäuschend. Ich weiß natürlich nicht, was im Hintergrund da passiert ist, wie die Gespräche verlaufen sind. Ich muss aber immer dran denken, Clay hatte zwei schwere Verletzungen. Die Warriors haben ihn aufgebaut, durchgezogen, haben ihn bezahlt. Er ist wieder zurückgekommen, come back. Die Energie war unglaublich. Er hat mit Steph und Co., mit Draymond so geile Momente. Und das wirkt irgendwie so, als wenn du irgendwie so, keine Ahnung, du hattest eine 10-jährige Beziehung und dann ist es alles vorbei und du löscht alle Bilder und sagst so, ey, fuck you, ich bin raus hier.
Ich habe es erst ein bisschen krasser aufgefasst, als es möglicherweise ist. Dann habe ich den Draymond Green Podcast gehört, wo er drüber gelacht hat und gesagt hat, ey, das meine erste Reaktion war, dass ich es einfach mega witzig fand. Und er kennt ja Clay am besten. Deswegen, ich glaube, das ist einfach eher so ein Free-Agency-Move. Ich meine, wie oft haben wir das früher erlebt, dass LeBron den Cavs entfolgt ist und dann wieder gefolgt ist, bestimmten Spielern entfolgt ist, dann wieder doch gefolgt ist. Also diese Instagram-Folgerei ist sowieso so ein Bullshit, auf was sich Leute mal
die haben letztens ein Thema draus gemacht, dass LeBron Perkins entfolgt ist. Alter, wen interessiert das?
Ja, also ja. Es ist glaube ich, allgemeine Strafe. Das werden
nächstes Jahr auch unsere Videos, Björn. Wir schauen ganz genau drauf und dann Videotitel.
Also zwei Sachen dazu. Wer Kendrick Perkins folgt, sollte sowieso als Straftat irgendwie verbucht werden. Und zweitens, was ich mich immer frage, wie zur Hölle bekommen Leute das mit? Ich wüsste nicht mal, Wahnsinn. Wo ich nachgucke, ob jemand irgendwem folgt. Und vor allem, wie, also machen die Leute das stündlich, täglich? Checken die immer so von jedem das Profil? Ich habe keinen Plan, wie man sowas überhaupt mitbekommt. Da bin ich echt zu wenig into Social Media oder auf diese Plattformen unterwegs. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist nicht die größte Sache der Welt. Ich wünsche mir nach wie vor, dass er für kleineres Geld bei den Warriors signed. Ich glaube, er könnte wirklich ein guter Benchplayer für die Warriors bleiben. Aber wenn er denkt, er muss noch Starterminuten und vor allem Startergeld irgendwie sehen, dann wird er wahrscheinlich zu einem jüngeren Team gehen. Orlando steht so sehr, sehr weit oben im Moment auf der Liste. Mir gefällt's nicht. Ich bin kein Fan von so einem, jetzt muss ich quasi die harte Sichtweise auf Clay einmal wählen. Wenn der nach Orlando kommt, was glaubst du denn, wen der respektiert? Absolut niemand in diesem Team, weil das alles für ihn kleine Scheiße sind. Der hat 4 Ringe, der war ein Top-Verteidiger, der ist einer der besten Shooter ever. Meinst du, der lässt sich eine Ansage machen von Paolo oder von Franz oder gar von dem Coach? Das interessiert den doch nicht. Der zeigt wahrscheinlich im Training 5-mal am Tag seine vier Finger und sagt, ey, ich habe 4 Ringe. Ich mag ihn nicht bei Orlando. Das scheint aber im Moment ein Marktplatz zu sein, wo er möglicherweise aufschlagen könnte. Ich würde ihn am liebsten bei den Warriors behalten, aber in einer kleinen Rolle. Und er soll langsam einfach akzeptieren, dass das halt seine Karriere war. Also manche Leute sind halt einfach, ey, der hat den Achillessehnenriss und einen Kreuzbandriss hintereinander.
Das ist sowieso Wahnsinn, dass er überhaupt noch spielen kann, ehrlich.
Genau. Und dann sei doch zufrieden mit was du hast, bleib schön in Kalifornien wohnen. Ich verstehe auch diesen Grind nicht, wer hat das auch gemacht? Tony Parker, der dann für ein Jahr nach Charlotte ist.
Ey, das werde ich nie verstehen. Der hat das weggeworfen, dass er sagen kann, ich war meine ganze Karriere bei einer Franchise für...
Ja, ey, nur damit du mit Michael Jordan kuscheln kannst eine Saison. Das ist doch Bullshit.
Ja, ich bin da total bei Björn. Ich würde mir auch einfach wünschen, dass Clay bei den Warriors bleibt in einer kleineren Rolle für weniger Geld. Es ist, keine Ahnung, die haben so viel zusammen erlebt. Das wäre irgendwie schade, wenn das jetzt so enden würde. Aber wir beide, wir halten natürlich ein Auge drauf. Also was da passiert, geht er woanders hin oder bleibt er bei den Warriors? Aber ich habe auch absolut keine Ahnung. Die Leute, ob die sich dann anschauen, wie vielen folgt der? Und wenn die dann sehen, oh, da ist aber ein Follow weg, dann musst du ja aber erstmal drauf kommen, nach was suche ich denn jetzt, wem der jetzt entfolgt ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Programme, wo man das so sieht. Kann ich mir auch irgendwie vorstellen heutzutage, dass es automatisch irgendwie da Gast eine Benachrichtigung bekommst. Aber ja. Hey,
alleine da würde ich so mein Leben hinterfragen, ne? Wenn ich so eine Push-Benachrichtigung hätte, so, ey, Klay Thompson hat gerade den Warriors entfolgt.
Ja. Und dann setzt du dich hin und machst direkt ein Video, das wäre noch trauriger. So, ey. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Gut, Freunde, das war die Starting Five heute komplett durcheinander, aber es hat sich heute irgendwie angeboten, die Fragen immer wieder so mit reinzuwerfen und die Community-Frage auch, die da letztendlich zu den Finals gepasst hat. Haben wir genügend über die Mavs gesprochen? So jetzt über die Zukunft? Wollen wir da vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, wie es jetzt bei Ihnen weitergeht? Ich würde mal sagen, von der Starting Five her finde ich das eigentlich saugut. Du hast mit Derek Lively einen Rookie, der tolle Playoffs gespielt hat, der, glaube ich, noch ganz, ganz viel Potenzial hat. Ich glaube, die Namen, auf die man schauen muss, sicherlich ein Maxi Kleber und ein Tim Hardaway Jr., weil beide verdienen dann doch relativ viel Geld. Maxi verdient 11 Millionen, Tim Hardaway Jr. verdient, glaube ich, 17 Millionen US-Dollar. Was glaubst du, wie es jetzt bei ihnen weitergehen muss? Oder müssen sie sogar in der Starting Five auch vielleicht irgendwie ein bisschen was verändern? Weil hier und da dachte ich mir dann schon, es ist dann schon ein Ticken wenig, wenn dann halt so ein PJ Washington halt auch immer nur noch ein Catch-and-Shoot-Spieler war am Ende gefühlt und kaum den Ball mal auf den Boden setzt, muss man da auf dem Flügel sich noch irgendwie verbessern. Und ja, Tim Hardaway Jr. und Maxi Kleber würde ich mal einfach in den Raum werfen.
Nee, ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man sich in der Starting Five verbessern muss. Ich glaube einfach, man darf dieses Boston-Matchup nicht zu hoch hängen, weil zeig mir wirklich die Defense, die so spielen kann wie Boston gegen Luka und Kyrie. Die findest du nur einmal in der Liga. Ich meine, die haben OKC und danach Minnesota auseinandergenommen. Auch zwei herausragende Defenses, herausragende Defense-Player, einen bis zwei Leute, die gegen Luka und Kyrie stehen können und halt keine vier, wie bei Boston. Deswegen in der Starting Five, ey, du hast Luka und Kyrie, das sind zwei der größten Creator der Welt und dann hast du zwei Catch-and-Shoot-Dreier-Spieler und meistens Lively oder Gafford, die unglaublich gute Rimrunner sind, die gute Abroller sind, Blocksteller. Was willst du denn mehr? Also ich finde, die Starting Five ist total solide. Du kannst halt einfach nur Probleme kriegen gegen den amtierenden Meister, ja. Go figure, das kann wahrscheinlich für jedes Team passieren. Bei der Bank musst du auf jeden Fall einiges verändern. Du musst dir vor allem überlegen, wie viel setzt du auf das junge Talent? Also sagst du, okay, unsere Bank ist wirklich jung und wir haben da Lively, wir haben da Hardy, wir haben da Green. Was passiert mit einem Maxi, mit einem Tim Hardaway? Es waren nicht wirklich die Leistungen, die man sich gewünscht hat. Also, dass es da vielleicht eine Umstrukturierung, Trades, was auch immer gibt, würde ich jetzt mal nicht ausschließen tatsächlich. Auch wenn es mir leid tun würde für Maxi, weil ich glaube, er hat sein Bestes gegeben mit der Verletzung, die ihn offensichtlich sehr geplagt hat. Sonst hätte er viel mehr offene Würfe, glaube ich, genommen. Aber du hast es ihm immer angesehen, dass er überhaupt nicht werfen will, weil er wahrscheinlich einfach Schmerzen hatte und seinem Wurf nicht getraut hat. Ja, also in der Bank muss sich auf jeden Fall was verändern. Aber du hast selbst auf der Bank gutes, junges Talent. Hardaway und Maxi, kann man drüber reden, dass man vielleicht verlieren sollte.
Ich würde auch auf jeden Fall Jaden Hardy und Josh Green weiter aufbauen. Ich finde, beide haben tolle Ansätze gezeigt in diesen Playoffs.
Und vor allem Hardy, ne? Also Hardy hat jetzt gegen die Celtics kaum noch gespielt. Ich finde, das ist so ein geiler Spieler und der hat richtig Bock. Der ist richtig kompetitiv. Der hat auch in Garbage Time gegen die Celtics, hat der immer richtig angezogen. Der wollte richtig zeigen, so ich gehöre hierhin.
Ja, und der hat auch wirklich keine Angst. Also der, klar, hat der natürlich dann auch hier und da mal in der Timberwolves-Serie einen fetten Block kassiert, aber ey, da muss man
ja, wenn
halt
du über Gobert stopfen willst.
Genau, da musst du auch durch. Ich würde tatsächlich schon schauen, dass ich hinter Tim Hardaway Jr. und Maxi ein Fragezeichen mache und dass ich vielleicht schaue, dass ich jemanden bekomme, der vor allem mehr am Perimeter Defense bringt. Zum Beispiel ein Matisse Thybulle, der jetzt natürlich auch bei den Blazers noch überragend den Dreier getroffen hat. Irgendwie so ein Spieler, der vor allen Dingen dann auch in so einem Matchup gegen die Celtics defensiv irgendwie helfen kann. Denn eins ist klar, Luka und Irving sind ein Problem defensiv. Mhm. Das ist einfach eine Position, wo man gucken muss, okay, was können wir da machen? Wie kann man da die Minuten und die Rotation ein bisschen anpassen? Du brauchst aber natürlich auch das passende Spielermaterial dafür. Ja. Also kannst du jetzt nicht sagen, nimm jetzt Irving raus und schmeißt Jaden Hardy rein, weil das ist jetzt unser Elite-Verteidiger. Nee, ist er natürlich nicht. Also deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Bei Maxi wird es, glaube ich, auch echt dünn, weil die letzten Jahre sehr, sehr viel verletzt. Der Dreier unglaublich wackelig. Er hatte ein paar Spiele, da hat er mir defensiv gut gefallen. Er hatte ein paar Spiele, da war er defensiv wieder komplett außer Form. Klar, natürlich kannst du immer sagen, liegt es an seiner Verletzung, aber Maxi ist einfach zu viel verletzt. Und das ist halt dann auch vor allen Dingen in so einer Postseason dann einfach ungünstig. Und zu Tim Hardaway Jr., Freunde, brauche ich nach diesen Playoffs, glaube ich, nichts mehr sagen. Wer da meine Meinung nicht kennt, der hat auf jeden Fall den Pod nicht aufmerksam verfolgt. Ja, Starting Five gehe ich ansonsten total mit dir mit. Also da würde ich auch sagen, da muss man jetzt nicht großartig was ändern.
Ja, wen ich noch erwähnen will, ist Dante Exum, der, finde ich, mehr Impact haben könnte, als er jetzt vor allem in der Celtics-Serie bekommen hat. Erst so gegen Ende der Serie, habe ich das Gefühl, wurde er wieder mehr eingesetzt. Weil der kann zumindest ein bisschen den Ball selber aufs Parkett bringen. Der kann den Ball pushen, weil er einfach schnell und athletisch ist. Der ist ein guter, langer Verteidiger am Wing. Also da verlierst du auch nicht so viel, wenn der von der Bank reinkommt für einen anderen Verteidiger. Ich mag Dante Exum eigentlich. Der, klar ist der auch mal, du kannst nicht zu viel von ihm erwarten, offensiv. Und klar hat der auch mal einen dummen Fehler, Turnover, weil er halt einfach jetzt auch nicht der beste Ballhändler ist. Aber ich finde, er macht das schon ganz in Ordnung für einen Benchplayer.
Auf jeden Fall. Dante Exum habe ich total vergessen. Also habe ich mich immer drüber geärgert, dass er so wenig Minuten bekommen hat, generell in diesen Playoffs. Und irgendwie bekommen solche Spieler dann auch immer bloß Minuten, wenn von außerhalb das Geschrei so groß ist, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt sagt Jason Kidd, oh, warte mal, jetzt sind alle aber so laut, jetzt muss ich, glaube ich, was... Irgendwie, das ist so ein komisches Gefühl. Also ich sollte eigentlich als Zuschauer nicht das Gefühl haben, der Head Coach trifft Entscheidungen, weil die Medien so laut sind. Und irgendwie war das dann bei Tim Hardaway Jr. und Dante Exum irgendwie wieder schon der Fall, dass er ihnen da mehr Minuten gegeben hat, nachdem alle gesagt haben, hey, was machst du da?
Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, als Coach erkennst du schon auch Momentum von einigen Spielern. Was ich eher komisch finde, ist, dass er immer wieder so gefühlt aus dem Nichts Tim Hardaway vertraut hat. Mhm. Das kam mir eher mal komisch vor und er scheint da wirklich eine besondere Vorliebe für den zu haben, die aber keiner so wirklich teilt und die auch das Leistungsniveau nicht teilt.
Wie damals Rick Carlisle mit Dwight Powell, hat auch niemand verstanden. Ne? Das war auch die Geschichte.
Ja, okay, aber welchen Blick hatten die? Die hatten halt immer nur Dwight Powell.
Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall, hey.
Ja, es war schon schlimm mit Dwight Powell. Lass mich dir eine Frage stellen. Ja. Luca, haben wir jetzt festgelegt, bester Spieler der Finals. Nee, warte, lass mich nochmal ansetzen. Wir haben jetzt festgelegt, Luca war wahrscheinlich der beste Spieler dieser Playoffs. Er hat, obwohl er verletzt war, sein Bestes gegeben. Ist jetzt gegen die Celtics ausgeschieden. Was glaubst du, wie geht's weiter mit Luca? Zum einen spielt er deiner Meinung nach Olympia-Quali und zum anderen, wie sieht sein nächstes Jahr aus? Woran muss er deiner Meinung nach am meisten noch arbeiten? Oder gibt's überhaupt dann irgendwas, was er arbeiten muss? Oder muss er einfach nur so weiterspielen, weil er einer der besten Spieler der Welt ist?
Ja, also erstmal, ich denke, dass Luca die Olympia-Quali nicht spielen wird. Ich denke, die nächsten Tage wird jetzt dann, auch wenn er das vielleicht nicht möchte, wird dann rauskommen, was die Ärzte dann diagnostizieren. Vielleicht muss er auch operiert werden. Er hat 1-2 Verletzungen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Doncic nach dieser langen Saison mit dieser Postseason dann sagt, ich spiele jetzt die Olympia-Quali. Das ist, glaube ich, einfach was, wo er sich dagegen entscheiden wird und was man dann aber auch respektieren muss nach so einer langen Saison. Und wer hat was davon? Ich meine, das Nationalteam hat nichts davon, die Mavs haben nichts davon und er hat nichts davon. Wenn er da jetzt irgendwie anreißt und sagt, auf einem Bein spiele ich dann jetzt die Olympia-Quali, das ist der erste Punkt. Weiß nicht, wie du es siehst, um die Frage schnell zurückzuwerfen.
Ähnlich, nur weiß ich, dass bei Luka und bei Jokic immer sehr, sehr krass darauf geachtet wird, dass die Nazio spielen sollen und dass die ihr Land vertreten sollen.
Ja,
ich
das
bin
sind
aber
die richtig
dir.
Böse, die, die ja. Fans.
Ich bin aber bei dir, dass man auch irgendwo auf seine Gesundheit achten sollte. Und wenn er halt wirklich sichtlich verletzt ist, was er ja war während den NBA-Playoffs, dann sollte man ihn jetzt nicht zwingen. Vor allem für eine Olympia-Quali, dann muss er ja auch noch das ganze Olympia-Turnier spielen, sollte er da erfolgreich sein. Das ist so viel nochmal auf seinen Körper. Der Junge ist 24, 25, lass den doch mal einen Sommer sich auskurieren. Der spielt seit er 16 ist Pro. Ich weiß nicht, wie viele Länderspiele der überhaupt verpasst hat. Ich würde sagen, lass den einfach mal ja wirklich einen Sommer resten, wenn er es denn braucht, wenn er wirklich so verletzt ist.
Ja, also da bin ich total bei dir und ansonsten, ja, auch ein Luca kann sich natürlich noch verbessern, vor allem defensiv, wir haben es vorhin angesprochen, also ich denke, da war er sicherlich mit seinen Leistungen selber auch nicht zu zufrieden und fairerweise, Luka Doncic ist irgendwie kein 1,93 Meter Guard, wo man sagt, okay, der ist irgendwie undersized, der bringt normalerweise alle physischen Voraussetzungen mit, um zu sagen, hey, komm du erstmal an mir vorbei. Ich bin 2,01 Meter groß. Ich bin richtig.
Er ist ein bisschen schwer. Also ja. Er ist nicht wirklich, er kann wahrscheinlich nicht der schnellste Lateral werden.
Genau, richtig. Luca muss vielleicht auch ein bisschen tiefer verteidigen. Vor allem in den ersten beiden Spielen hat mir das überhaupt nicht gefallen, da Tatum ihm wirklich, also den Schneid abgekauft hat, ihn immer wieder in der Penetration im Drive überspielt. Also das ist der erste Punkt Defense dann von der Freiwurflinie. Das weiß er aber auch selber. Egal wie verletzt du bist, da lässt Luca halt dann trotz allem auch immer noch zu viel liegen. Ansonsten offensiv bin ich tatsächlich der Meinung, dass Luca von seiner Verletzung behindert wurde. Einfach, weil in Doncic lässt sich normalerweise im Drive, es ist neben Shea, einer der besten Driver der Liga, nicht aufhalten. Und es ist egal, ob du ein Derek White bist oder ein Jrue Holiday oder ein Jason Tatum, Jaylen Brown, mag alles sein, ihr haltet den Luca normalerweise nicht auf. Und diese Würfe, die er heute Nacht auch wieder genommen hat, diese Stepback-Dreier, verraten mir einfach, er hat Schmerzen, es tut ihm weh, jeder Drive tut ihm weh. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, vom Offensivspiel her, ich finde, er hat den Dreier besser getroffen in der Saison, hat eine tolle Saison gespielt, tolle Playoffs gespielt. Also wirklich Defense und Freiwürfe, das ist halt dann schon meckern auf allerhöchstem Niveau. Aber Defense ist halt auch wichtig, wenn du dann mal all the way gehen möchtest, dann musst du da halt auch besser werden. Genau, das sind die Punkte, die ich sehe.
Ja, ich frage mich nur immer bei so einem Spieler wie er, der den Ball halt auch so viel in den Händen hält, ob man da jemals erwarten kann, dass er mehr Defense spielen wird. Ob das überhaupt interessant ist für ihn und zum anderen, ob er jemals überhaupt die physischen Voraussetzungen dafür haben wird in Sachen Kondition. Weil wie willst du so eine Kondition aufbauen, dass du so viel den Ball in den Händen hältst und dann hinten noch verteidigst? Also die ganzen Two-Way-Player, über die man redet in der Liga, und wir sagen jetzt nicht, Luca sollte ein Two-Way-Player werden, aber die haben den Ball viel weniger in den Händen. Also zeig mir mal einen Point Guard, der Two-Way-Player ist. Findest du so gut wie gar nicht. Oder es sind Jungs, die halt ständig den Ball abgeben und selber gar nicht viel kreieren und werfen.
Ja,
das wird interessant sein zu sehen.
Die aber beste er kann Kondition hat da, glaube ich, wirklich werden. Stephen Curry. Ich würde sagen, Stephen Curry ist Mr. Ich renne 48 Minuten übers Feld. Hat sich auch defensiv verbessert, aber Björn hat schon recht. Also einen Guard zu finden, der eine Usage hat von 30%, dann ist ein Elite-Verteidiger.
Ja, ich auch gerade mal,
das ist wirklich... Ach, und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mental. Er muss mental noch stärker werden. So lächerlich das klingen mag bei einem Luka Doncic. Er ist einfach zu oft mit den Refs beschäftigt, Körpersprache. Er lockt sich einfach zu oft aus. Also man merkt das dann auch richtig, wenn er keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Sorry, dass ich den Vergleich jetzt bringe. Erinnert mich so an die ein oder andere Serie von LeBron James. Da hast du auch immer gemerkt. So, wenn das Spiel zu ihm kommt, ah, okay, bin ich da. So, aber manchmal hatte LeBron James auch einfach so Phasen, wo du dir dachtest, du hast gerade nicht so wirklich Bock auf dieses Game, gell? Das ist irgendwie so.
ja, aber vor allem, wenn er in seiner zweiten Cavs-Zeit dann irgendwann nicht mehr zurückgerannt ist, weil er keinen Bock mehr hat auf seine Mitspieler und so. Ja, klar. Also, das ist schon sehr auffällig, das Schiedsrichter-Thema. Das war ja wirklich auch Riesenberichterstattung die ganze Zeit. So, wird er heute sich beschweren bei den Refs oder nicht? Derek Lively hat ihn wirklich angebettelt, hat gesagt, ey, kannst du bitte bei den ersten zwei Fouls mit den Schiris heute nicht diskutieren? Das ist dein 19-, 20-jähriger Rookie, der das dem Leader des Teams sagen muss. Heute Nacht war es wieder deutlich besser. Da hat er so gut wie gar nicht complained. Aber also das war wirklich, ich würde sagen, in mehr Spielen, in mehr als 50% der Spiele war er für mich zum Gucken in dieser ganzen Schiedsrichterdynamik unausstehlich. Ja. Und da kann er wirklich einfach dran arbeiten, indem er wie die meisten anderen Superstars einfach akzeptiert, ey, Schiris machen Fehler, Schiris sehen nicht alles und nicht jedes Foul ist ein persönlicher Angriff gegen dich, sondern es ist einfach nur ein Foul. Und da lobe ich mir echt so Leute wie Tatum oder wie Shea, die sagen, ey, die Schiris machen Fehler, mein Gott, und geben einfach ihr Bestes so. Und dieses ständige zum Schiri gehen, ich glaube einfach, dass das auch nicht hilfreich ist für dich und dein Spiel.
Nee, überhaupt nicht.
Und am Ende, wie du dann sagst, ey, dann treff halt auch deine Freiwürfe. Also du kannst ja auch nicht dauernd um Fouls betteln und dann irgendwie, weiß ich nicht, 50% Freiwürfe werfen.
Ja, ich glaube, das ist was er irgendwie noch lernen muss, dass du die Refs auf deine Seite ziehen kannst, so, aber ganz bestimmt nicht. Also so bringst du sie halt eher gegen dich auf. Stellt euch mal vor, ihr pfeift ein Spiel und du wirst in den ersten 5 Possessions wirst du 4-mal von Luca angeschnauzt. Yeah. Dann denkst du dir doch schon alleine nur so beim nächsten Kontakt, ey, das ist mir jetzt scheißegal, ob das ein Foul war. Du gehst mir so jetzt schon auf den Sack. Natürlich sollten Refs nicht so sein, aber das sind auch einfach nur Menschen, ne? Und Luca tut sich da auf jeden Fall keinen Gefallen. Und vor allen Dingen, er tut seiner Defense keinen Gefallen. Also die Mavs müssen dann so oft einfach in Transition 4-5 spielen. Und das gegen ein Team wie die Celtics war dann auch auf jeden Fall nicht hilfreich. Ja, meckern auf allerhöchstem Niveau. Mal schauen, wie es mit Doncic weitergeht, mit seiner Verletzung. Ansonsten denke ich, sind wir durch, oder? Oder haben wir irgendwas vergessen?
Nee, eigentlich nicht. Wir können vielleicht noch die Leute abholen, was jetzt so in nächster Zeit ansteht. Also ich habe mal eine kleine Timeline gemacht. Nachdem die Finals jetzt vorbei sind, beginnt heute der erste Teil der Free Agency. Das läuft so, dass Spieler... Also mögliche Free Agents können jetzt mit ihren eigenen Teams, wo sie die Saison beendet haben, können in Vertragsverhandlungen gehen. Der zweite Teil der Free Agency, wo sie dann mit allen reden dürfen, fängt am 30.06. an. Also dauert nochmal 11-12 Tage ab jetzt. Dann haben wir nächste Woche am 26. und am 27. den Draft. Das ist jetzt auch, ich weiß nicht, ist es das erste Mal? Ich glaube schon, dass jetzt der Draft auf 2 Tage verteilt ist, erste und zweite Runde. Ich habe das Gefühl, da will man wieder so ein bisschen der NFL nacheifern. Ich find's ultra beschissen. Ja. Also ganz ehrlich, warum zur Hölle brauchen wir 2 Runden beim Draft? Wir sind nicht die NFL, wo da Millionen Leute zugucken beim Draft und sich tagelang Thema draus machen. Ey, vor allem beim diesjährigen Draft, wo es eh keinen juckt in der zweiten Runde, außer vielleicht, wo Bronny hingeht. Das finde ich Quatsch, aber das ist nächste Woche. Und dann die Vorbereitungsspiele für Olympia von USA und von Deutschland. Also Vorbereitungsspiele, Freundschaftsspiele fangen an so Mitte Juli. Das heißt, in 3 Wochen geht's da ungefähr los. USA spielt auch einmal gegen Deutschland in London. Und ja, Olympia fängt dann an 27. Juli bis 10. August. Und dann würde ich sagen, ist erstmal so richtig basketballfreie Zeit, wahrscheinlich wieder bis Mitte, Ende Oktober, bis die NBA-Saison anfängt, weil ich sag dir ganz ehrlich, Preseason ist mir scheißegal. Werde ich mich niemals drum kümmern. Ist mir komplett egal, was in der Preseason passiert. Summer League findet auch irgendwann Anfang Juli statt. Das heißt, dass, wenn wir es covern wollen, dann könnten wir es jetzt noch covern. Ja, und so sieht es im Moment
ganz
aus.
Ganz bestimmt nicht.
Ja, Summer League ist eigentlich auch immer Bullshit, aber manchmal gibt's ganz coole Momente da. So sieht ungefähr der Fahrplan aus. Einfach nur, damit ihr wisst, was jetzt noch auf euch zukommt beim Thema Basketball. Also bis August, bis Mitte, Ende August seid ihr auf jeden Fall hier noch versorgt. Wir machen auch, müssen wir uns gleich mal danach besprechen, wie viele Podcasts wir in der Zeit machen. Aber ich denke, wir sind da einiges am Start. Und dann danach sind wir aber auf jeden Fall erstmal gone mit einer Sommerpause wahrscheinlich.
Genau, also Björn ist jetzt dann auch mal ein paar Tage weg, ich bin dann mal ein paar Tage weg, wir schauen einfach mal, wie wir das Ganze irgendwie so durchplanen und durchtakten. Wir wissen auf jeden Fall, wir sind beide zur Free Agency da, das ist für uns am wichtigsten, weil da natürlich mit am meisten passiert. Und was wir euch auch sagen können, wir werden die kompletten Olympischen Spiele wieder hier mit begleiten auf dem Podcast. Also auch das wird dieses Jahr, glaube ich, super spannend und alles drumherum lassen wir euch dann auf jeden Fall wissen, dann ist die NBA-Saison tatsächlich schon, was heißt schon wieder vorbei? Es ist schon immer lange.
Das fühlt sich wirklich nicht an wie schon wieder vorbei. Also ich bin echt am Ende, was NBA-Basketball angeht.
Ja.
Das ist schon sehr krass, dass wir, weil für uns ist jedes Jahr ein Championship-Run. Das darf man halt nie vergessen. Plus wir spielen jetzt, also gefühlt spielen wir jetzt auch noch Olympia. Weißt du, das hört bei uns nie auf. Das ist immer jedes Jahr das Gleiche. Und nicht, dass man das physisch vergleichen kann, aber mental ist es schon hart, wirklich dann von Oktober bis Juni, Juli jedes Jahr in Anführungszeichen zu spielen, zu berichten. Nicht, dass wir uns beschweren wollen, aber es ist mental schon fordernd, wie wir gesagt haben, auch in den Finals noch so die Intensität hochhalten, immer noch on point sein mit den Takes. Wobei, da kriegen wir eh gerade lauter Shit ab, weil die Leute sagen, Mavs sind 6, ne? Ihr Clowns. Sorry, dass ich nicht wusste, dass Porzingis in den ersten beiden Spielen von der Bank kommt und aussieht wie ein Gott. Sorry, dass ich das nicht wusste nach 40 Tagen Verletzungspause. Wusstet ihr das schon? Also, nein, ey, ist alles Spaß. Ich weiß auch, dass die Fanbases cool sind. Alles gut. Aber das dachte ich mir echt so, ey, Leute, halt, wir nehmen ja Sachen an und berichten dann darüber. Und wenn dann halt das genaue Gegenteil passiert von dem, was wir einfach nicht erwartet haben, dann sind wir falsch in dem Moment. Aber da kann man doch dann nicht sagen, so, ey, du hast keine Ahnung von Basketball oder sonst irgendwas. Zeig mir doch einen Spieler, der die kompletten erste, zweite, dritte Runde verpasst und dann in den Finals einen Impact hatte für sein Team. Zeig mir den gerne. Ich glaube nicht, dass du den findest in NBA History. Ja. Außer jetzt Porzingis bei diesem Titel.
Ich habe mich da zwischenzeitlich ein bisschen drüber aufgeregt und jetzt mittlerweile bin ich da sehr, sehr entspannt. Ich bin komplett happy mit unserer Coverage über diese Playoffs. Wir haben viele gute Picks abgegeben. Deswegen, ja, und in dieser Serie, nach der Serie der Mavs gegen die Timberwolves, bin ich nach wie vor fein damit, dass ich gesagt habe, Mavs in 6, dass es dann anders kommt. Hey, Freunde, wenn ich jede Serie richtig tippen würde, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern würde ich Tipps abgeben, würde mir 100k einschieben und würde jetzt in den Urlaub abhauen. Da das aber nicht so ist, genau.
Gehst du nur mit 50k in Urlaub.
Genau. Ist es einfach. Nein. Vielen Dank trotz allem an alle, die da ein bisschen die Kontenance waren und dann sagen, du hast keine Ahnung vom Basketball, weil wenn jemand eine Serie falsch pickt, das sage ich jetzt auch als Podcaster und YouTuber zu unserer Community, wenn ihr mal eine Serie falsch pickt, würde ich niemals sagen, ihr habt keine Ahnung vom Basketball. Wenn mir jemand irgendwie schlüssig Argumente bringt, warum er das denkt, bin ich immer jemand, der sich das anhört. Dann kann man diskutieren, dann kann man Argumente gegeneinander aufwiegen, aber lasst euch auch selber nicht ärgern von anderen Leuten, die dann sagen, hey, ihr habt keine Ahnung, dies, das und jenes. Vor allen Dingen, das ist nicht die Mentalität in unserer Basketball-Community. Wir gehen immer fair und respektvoll miteinander um und deswegen Gratulation nochmal an die Boston Celtics. Wir beide freuen uns auch echt für dieses Team. Es sind so viele sympathische Spieler. Die beiden Jays haben endlich dieses Thema erledigt. Nächste Saison muss auf jeden Fall ESPN sich wieder was anderes überlegen, wie können die beiden Jays es jetzt endlich schaffen?
Jetzt wird es nur noch sein, wer von den beiden Jays ist der Bessere und sollte einer der beiden Jays gehen, damit der andere sich vollends entwickeln kann. 100% kommt das.
Ja. Oder sie gehen voll auf Luca und sagen, Luca, kann er überhaupt mal in seiner Karriere den Ring gewinnen? Jetzt hatte er die Chance.
Ist Luca eigentlich ein Winner? Oder sollte...
Oh mein Gott.
Einfach so der Junge, der schon Euroleague gewonnen hat. Ist er wirklich ein Gewinner?
Ja, deswegen gehen wir beide auch im August nach Olympia in die Sommerpause, weil da könnt ihr dann auf ESPN mitverfolgen, wer wem entfolgt und dies, das und jenes. Und wir sind dann einfach mal lieber einen Monat, eineinhalb Monate leise und melden uns dann wieder zurück, wenn es was zu erzählen gibt. Wir bedanken uns für den ganzen Support, die ganze NBA-Saison über, für jeden, der reingehört hat am Mittwoch, für all die Nachrichten, für die ganzen lieben Kommentare. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen Patronen. Klingt jetzt ein bisschen wie ein Abschied, ist es gar nicht. Und trotz allem, weil jetzt die Saison heute offiziell endet, wollen wir beide hier einfach einmal Danke sagen. Natürlich auch Danke an Björn, der komplett durchgezogen hat mit mir. Jeden Dienstag um 10 Uhr, wir beide konnten uns aufeinander verlassen. Da konnte wirklich, es konnte stürmen, schneien, weiß der Geier was, Erdbeben. Wir sind wirklich am Dienstag um 10 Uhr immer hier gesessen und haben die Folge aufgenommen. Und ich sag euch auch, das ist mit mein liebster Termin in der Woche, weil ich einfach weiß, ey, der ganze Stress drumherum, Podcast-Aufnahme, ist immer Liebe. Zum Abschluss, dass ich jetzt gerne nochmal zu Wort kommen. Und dann von meiner Seite auf jeden Fall nochmal, Freunde, vielen, vielen Dank.
Nee, ich find's cool, dass du das jetzt eingeleitet hast, weil ich wollte das Gleiche noch machen. Also danke für die Saison, Leute. Die Spiele sind jetzt vorbei. Klar, Free Agency geht weiter. Einige verfolgen das aber dann gar nicht mehr so krass oder waren halt vor allem für die Spielcoverage da. Deswegen danke auf jeden Fall an alle, die hier waren. Kann ich nur zurückgeben. Danke, Max. Die Verlässlichkeit ist auf jeden Fall immer da. Das Verständnis ist mittlerweile komplett blind. Wir haben, finde ich, auch durch Instagram, durch die Reels irgendwie nochmal einen Schritt nach vorne gemacht dieses Jahr, was ein schöner Effekt ist. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Podcast so selbstverständlich und flüssig läuft, wie er nur laufen könnte. Und das liegt daran, dass wir das einfach auch seit 6, 7 Jahren jetzt mittlerweile miteinander machen. Und ja, es ist schon krass. Also irgendwie, man bringt es nicht so richtig rüber und das ist ja auch nicht ganz vergleichbar. Aber es fällt schon auch gerade irgendwie so eine Last irgendwie von uns ab, weil die Saison halt vorbei ist, weil die Spiele vorbei sind. Und wenn du jetzt halt ein Spieler bist, so Jason Tatum kümmert sich jetzt nicht drum, was passiert denn jetzt eigentlich bei den Portland Trailblazers in der Free Agency? Und für uns geht es halt jetzt los, dass wir uns mit sowas beschäftigen und dann lädst du dir quasi da wieder mental was auf. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht gerne machen und das heißt nicht, dass die Saison nicht trotzdem auch für uns irgendwo gerade ein Ende findet. Und ja, deswegen sagen wir einfach großes, großes Danke. Und wir machen aber erstmal die nächsten paar Wochen wahrscheinlich noch weiter. Wenn es Änderungen gibt, sagen wir euch die in den nächsten Folgen. Und bis Mitte August habt ihr uns eigentlich noch in der Rotation, weil wir bis Olympia eigentlich das meiste versuchen werden zu covern aus der NBA und Basketball.
Genau. Und damit wünschen wir euch jetzt einen schönen Start in diesen Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wo ihr es hört, ob ihr Supporter seid oder nicht. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, vor allem auf Olympia. Also da sind wir beide schon gehypt drauf. Jetzt müssen wir auch einmal ganz kurz durchatmen. Aber dann Team USA, Team Germany, die Spanier, Griechen, Serben und so weiter und so fort. Ein paar Fragezeichen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr... Kanadier auf jeden Fall auch sehr, sehr stark mit Shea und Co. Da sehen wir dann auch wieder einige NBA-Stars. Das war's von uns. Vielen Dank für euren Support und wir hören uns wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.